es auch schon angesprochen, das Edelstahl ist, glaube ich, die einzige gute Alternative, wenn man was Bruchsicheres möchte, dass man zu Edelstahl greift. Also das Material ist inert, das heißt, es reagiert eigentlich mit nichts.
Diese Plastikteller, diese ganzen Schnittspuren, das sind ja auch wieder kleine Verletzungen im Plastik, wo sich dann die Keime anlagern. Und das passiert ja sofort. Schneidest du einmal mit dem Messer die Nudeln klein, hast du schon die ganzen Schnitte drin, wie bei den Plastikbrettern ja auch.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danhauer.
So, herzlich willkommen im Hebammsalon heute. Wir sind heute endlich zusammen und das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil wir heute eine Gastfolge wieder haben. Also wir haben zwei wunderbare Gäste zu Gast, worüber wir uns beide sehr, sehr freuen. Und die möchten wir euch jetzt erstmal vorstellen, bevor wir sie dann in unser Hauptstadtstudio dazuschalten hier. Wir sind heute nämlich, also verzeiht uns, wir sind in drei unterschiedlichen Städten gleich live für euch hier und mal gucken, ob das alles so funktioniert. Aber ich gehe davon aus, weil wir unsere liebe Bettina auch dabei haben, die das hier alles so wunderbar koordiniert.
Genau.
Hallo Karin erstmal.
Ja, hallo Sissi.
So schön, dass du hier nur einen Meter von mir entfernt sitzt. Das ist
ja
ganz schön.
Hatten wir auch lange nicht, ne?
Genau. Fängst du an, unsere erste Gästin vorzustellen?
Ja, wir haben ja nämlich zwei und das ist einmal Anni. Anni ist Mutter natürlich eines vierjährigen Sohnes und Anni hat Biologie studiert und einen Masterabschluss in Bioanalytik und wir beide folgen ihr auch schon ewig auf Instagram und sie hat in einem großen amerikanischen Konzern gearbeitet, die Analysegeräte entwickelt und hergestellt haben. Und bis vor 3 Jahren konnte niemand das damit anfangen, aber dank Corona weiß jeder, was eine PCR ist. Und das war unter anderem ein Gerät, an dem Anni geforscht und entwickelt hat. Und seit 2021 ist sie Vollzeit-Influencerin, Infotainment sozusagen at its best. Und macht da ganz viel Science und so kompatibel, sodass wir alle es verstehen. Ganz toller Account.
Ja, und die andere tolle Gästin, die wir haben, ist Susanne. Die kommt aus der Nähe von München und ist Mutter von 3 kleinen Jungs. Und da ist immer was los. Wir haben uns 2018 auf Instagram kennengelernt, die liebe Susanne und ich. Da habe ich gerade meine 3. Tochter bekommen. Nee, ich habe mein 3. Kind bekommen, meine 2. Tochter so. Und da habe ich, ja, was ist das für ein Account, weil sie immer nur so Sachen so fotografiert hat, so flach auf dem Boden. Also nicht schön, aber mega informativ. Und dann haben wir immer ganz viel geschrieben über bestimmte Sachen, über Babycremes, über Windeln und so weiter. Und so haben wir uns kennengelernt. Und sie ist nicht aus dieser Branche beruflich sozusagen. Sie ist damit aufgewachsen. Ihr Vater ist Mikrobiologe. Ihre ganze Familie ist sozusagen in diesem Bereich tätig. Das heißt, sie ist von klein auf einfach mit Schadstoffen und Schadstoffbelastung groß geworden und das ist ihre große Leidenschaft. Selber ist sie in der High Fashion, also hat für einen großen Konzern gearbeitet, in der Kleidungsindustrie und jetzt ist sie gerade in Elternzeit. Die hat nämlich auch alle Helden vor zu tun mit ihren 3 kleinen Jungs und ist sozusagen auch jetzt auf Instagram sozusagen aktiv und erklärt uns viele Dinge und gemeinsam auch ganz oft mit Anni. Die beiden haben sich auch so kennengelernt und sind befreundet mittlerweile. Vor Corona haben sie Messen besucht, um halt wirklich ganz viel für uns aufzuklären. Und deshalb sind wir einfach total glücklich, dass die beiden gesagt haben, als wir sie gefragt haben, dass sie zu uns in den Hebammsalon kommen. Und nun dürfen wir sie gleich für euch begrüßen und ihr werdet denken nach diesem Podcast sozusagen, oh mein Gott, aber wir können euch beruhigen. Es geht nach Suses schönen Spruch immer ganz viel Wissen. Was sagt sie immer? Ganz viel Wissen macht
Naja, macht mindestens Kirre im Kopf, ne?
Ja,
so ist
genau.
Es ja dann oft. Also ne, gerade wenn man sich beruflich, wie Anni das tut, so damit beschäftigt, mit einem Mix an wissenschaftlichen Themen und Analyse von Inhaltsstoffen und Produkten und Nachhaltigkeit und all diesen Dingen, dann wird es natürlich auch sehr schnell komplex. Also hinterher raucht euch wahrscheinlich der Kopf, aber ein paar Sachen konnten wir gut für euch klären.
Genau, also hört jetzt rein, wir holen die beiden jetzt dazu und wir freuen uns auf eine ganz tolle Folge mit vier Damen hier heute.
Genau. Und da seid ihr schon. Hallo Anni, hallo Susa.
Hallo ihr beiden. Herzlich willkommen.
Hallo. Grüßt euch.
Hallo.
Hallo.
Genau, und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es heute ein bisschen spannend, weil wir natürlich drei Tonspuren haben. Also verzeiht, wenn es nicht immer alles ganz klangvoll ist. Aber und jetzt habt ihr alle Stimmen einmal gehört. Karin und ich werden uns heute ja so ein bisschen zurückhalten und haben diese
genau.
beiden tollen Frauen hier zu Gast, die ganz viel erzählen werden, damit ihr auch wisst, wer hier wo spricht.
Genau. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Genau. Und wir haben uns sehr gefreut auf diese Folge und wir haben sozusagen so ein paar von euren Themen rausgegriffen und so viele Fragen, ne? Wie kam, können wir natürlich wahrscheinlich gar nicht alle beantworten. Wir starten gleich, oder Sissi? Und
ja, wir starten heute auch mit einem persönlichen Thema bei mir, weil ich sitze mit Karin endlich hier wieder zusammen im schönen Hebammsalon und habe fleißig abgepumpt, bin heute ohne Baby. Die letzten Male habt ihr bestimmt gehört, wer schnarcht, denn da so kam öfter gefragt, das ist dann immer das Baby in der Trage. Also auch dafür die Erklärung, wenn ihr hört, so, wer da wirklich so laut atmet. Das ist, die ist aber heute zu Hause, ich habe abgepumpt, aber habe mich natürlich heute auch gefragt, okay, wenn es nicht reicht, dann muss ich mich mal auch mal wieder mit dem Prämilchthema auseinandersetzen. Natürlich auch beruflich haben wir das immer wieder damit zu tun. Und das ist natürlich meine erste Frage, die ihr auch viel gestellt habt an Anni, die ja, wer ihr noch nicht folgt, der sollte ihr unbedingt folgen auf Instagram, wo du einfach so viel tolle, bereichernde Beiträge täglich teilst. Ich weiß gar nicht, wann das war, ihr beiden ja auch euch zusammengetan, schon mal wirklich echt 1000 Milchsorten auseinandergenommen habt. Und da ist so die Frage, wenn man jetzt in den großen Drogeriemärkten steht, Anni, aus was soll ich als erstes als Laie sozusagen mal achten? Weil das ist ja wirklich, da stehen ja 25.000 Marken und Produkte. Und ich glaube, das erste Wichtige ist ja erstmal, dass ihr auf jeden Fall auf eine Pränahrung im ersten Lebensjahr zurückgreifen solltet. Und da ist meine Frage an dich, wie kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da ein bisschen Übersicht verschaffen? Und auf was sollen wir achten?
Ja, da hast du recht. Also da stehen wirklich sehr viele Marken und Produkte und ich glaube, ich werde auch überfordert. Wichtig ist zu wissen, egal was er nimmt, sind alle wirklich gut. Also es ist wichtig, dass die Kinder entweder Muttermilch bekommen oder wie du sagst, wenn es einfach nicht geht, dann ist die Pränahrung wichtig. Man soll sich da auch irgendwie nicht so Sorgen machen, dass ich jetzt meinem Kind irgendwas Schlechtes tue. Das ist immer so die größte Sorge, die ich als erstes höre, wenn sie mich fragen, welche ich denn nehmen soll. Ich möchte was Gutes. Ich kann sagen, sie sind alle gut. Also es gibt auch seit letztem Jahr, Februar, gibt es eine neue EU-Richtlinie. Da ist auch abgesteckt, was drin sein muss, was drin sein kann und was nicht drin sein sollte. Jetzt sind natürlich immer diese Berichte von Ökotest, die lest ihr ja bestimmt auch immer, dass da auch Verunreinigungen mit Mineralöl gefunden wurden und sowas. Das macht dann einfach Sorge. Aber ich würde es einfach mal so ein bisschen hinten anstellen. Ich weiß, es ist schwer, wenn man das immer liest. Was halt immer wichtig ist, sind, dass zum Beispiel diese Fettsäuren drin sind. Da gibt es zwei unterschiedliche, das sind die DHA und die ARA oder AHA, sagen sie auch. Und davon ist aktuell nur eine verpflichtend. Also diese DHA, die findet man zum Beispiel Öl aus der Mikroalge steht dann drin oder wirklich Fischöl oder sowas. So ist die zu erkennen.
Die ARA, das ist ein Omega-3-Öl, ne?
Genau.
Also um das doch mal sozusagen zu übersetzen, weil Omega-3 ist ja so sehr geläufig, darunter können sich viele was vorstellen. Und das gehört zu den Omega-3-Fettsäuren.
Mhm. Genau, und der andere Mitspieler ist eben diese Arachidonsäure. Und die ist eben nicht in allen drin. Da würde ich drauf gucken, dass die vielleicht auch drin ist. Die findet man zum Beispiel aus Öl, aus der Mikroalge. Oder ich glaube Morteriella Alpina heißt es dann. Da findet man das dann hinten drauf.
Es gibt ja große Preisunterschiede auch, ne? Da, ja. So, ne? Wenn man dann irgendwie im Regal steht, dann gibt es sozusagen noch also eine Bio-Nahrung und dann gibt es große und kleine Marken. Kannst du dazu was Erklärendes sagen? Also sind die teuren alle toller zum Beispiel?
Nicht unbedingt. Man hat halt diese großen Marken, die schon sehr lange da forschen. Dann gibt es natürlich diese Neueinsteiger, die alles versuchen, auf Bio zu machen oder sogar in Demeter-Format. Die sind natürlich dann nicht so bekannt, haben auch nicht so viel Geld dahinter für Forschung und sowas. Die sind meistens auch ein bisschen teurer. Aber teurer heißt auch nicht gleich gut. Es gibt auch eher günstigere, die auch gut sind. Und wie gesagt, sie müssen alle das Gleiche drin haben. Das ist das Wichtige. Also wenn man das Geld nicht für das Teure hat, soll man sich nicht schlecht fühlen, wenn man halt das Billigere nehmen muss. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage.
Also man sollte darauf achten, dass sozusagen, wenn man sich jetzt für eine Milch entscheidet, dass man jetzt guckt, dass beide Fettsäuren sozusagen drin ist. Genau. Das wäre schon mal ein wichtiger Punkt für dich. Was ist wirklich das absolute No-Go? Also worauf sollte man, also was ist schon einfach so ein Warnzeichen, dass man da gucken kann, dass diese Milch jetzt schon also wenn du, ne, du sagst, alle sind gut und keine ist jetzt wirklich richtig schlecht, das ist ja schon mal das Allerwichtigste, aber was ist einfach noch, also die Fettsäure ist sozusagen die beiden wichtig, dass vielleicht beide drin sind, aber was wäre noch eine Sache sozusagen, wo du jetzt auch als Mutter ganz explizit darauf achten würdest, dass das entweder nicht vorhanden ist oder drin sein sollte?
Also das, was wirklich nicht drin sein darf, das darf auch nicht drin sein. Also es wird kontrolliert, zum Beispiel Sesamöl oder solche Sachen, die sind verboten, dass man das reinmacht, weil es auch hochallergen ist. Bei der Milch würde ich auch drauf gucken, dass, ja, wenn das Kind es nicht verträgt, dann kann man es so gut und so teuer kaufen, wie man möchte. Wenn das Kind immer die Milch wieder ausspuckt, dann muss man halt doch wechseln. Da hilft dann nichts.
Ja. Ja, also ich finde auch nochmal wichtig, genau das zu formulieren, ne? Dass es wahrscheinlich wenig Nahrungsmittel überhaupt gibt, die so gut kontrolliert sind wie Babynahrung und Pränahrung im Speziellen, also sozusagen als Versuch dann Nachbau so nah wie möglich am Original, an der Muttermilch dran. Das ist also, dass man da nicht einfach irgendwas zusammenhauen kann, sondern dass es sehr klar und sehr eng definiert ist, was eine Prämilch auszeichnet und dass man sich auf diesen Qualitätsstandard auf jeden Fall verlassen kann. Auch nochmal, also auch so ein neues fancy Ding ist ja probiotische Nahrung, also dass eben von den günstigen, von den guten Lactobacillen auch welche drin sein können. Das ist auch so ein bisschen fancy, ne? Einige eher hochpreisigere Marken haben auch Probiotika drin.
Genau, die arbeiten auch mit Milchsäuren und sowas. Ja. Oder halt diesen Ballaststoffen, diese Präbiotika, also die für die Probiotika gut sind, können drin sein, müssen nicht, ist auch so geregelt in der EU-Verordnung. Also die dürfen drin sein, müssen aber nicht.
Genau, und das ist ja was die Muttermilch auszeichnet. Sie ist ja ein probiotisches Getränk sozusagen im Vergleich zu den meisten nicht probiotischen Prämilchen. Also falls ihr da nochmal einen draufsetzen wollt oder sowas, dann könnte das nochmal eine Unterscheidung sein. Probiotika ja oder nein.
Also nur nochmal für euch, dass ihr auch nicht jetzt uns mit Nachrichten bombardiert, welche jetzt Anni genau empfehlen würde. Wir werden euch sagen, auf was ihr achten könnt, oder es hat Anni ja schon gesagt, aber das ist natürlich keine Werbung für Pränahrung, ist auch nicht erlaubt. Das ist eine WHO-Richtlinie, also von daher werden wir euch jetzt hier keine Marken nennen. Nur das für euch zum Hintergrund nochmal einmal.
Genau, wissen auch einige nicht, ne? Dass es tatsächlich, also auch uns Berufsgruppen als Hebammen, also von der Seite aus wirklich berufsständisch quasi verboten ist, Werbung zu machen für Prämilch. Und das hat Gründe, auf die brauchen wir jetzt hier gar nicht näher eingehen, aber das ist eben auch der Grund, dass wir uns da natürlich selbstverständlich dran gebunden fühlen.
So, wollen wir, Anni, willst du noch mal einmal kurz zusammenfassen für die Hörerinnen? Ich glaube, die brauchen immer so ein bisschen so da.
Take-home-Message.
Ja, genau. Wie auch immer die Listen von uns gewünscht werden, brauchst einmal so diese zusammenfassende Sache zur Pränahrung noch mal, damit wir dann übergehen zum Thema. Ach, eine Sache habe ich da noch. Was sagst du denn dazu? Es gibt ja mittlerweile auch immer mehr fertig gemixte Pränahrung. Was ist jetzt besser? Sollte man lieber, würdest du ein Pulver eher empfehlen oder eine fertig angemixte Nahrung?
Also du meinst die, wo einfach nur noch Milch, Wasser dazu kommt, wo ich so für unterwegs in diesen Flaschen?
Nee, es gibt jetzt wirklich also von natürlich eher den großen Firmen einfach die fertige Flasche, die du dann einfach nur noch in die Flasche eingießt, also da musst du nichts mehr anrühren.
Die haben die gleichen Richtlinien wie auch die Pulver, also es ist wahrscheinlich eine Kostensache einfach.
Genau, da gibt es jetzt keinen schlechter oder besser, ob man lieber Pulver nehmen sollte oder das. Ja, die sind auf jeden Fall teurer und die sind natürlich nicht so lange haltbar wie jetzt das Pulver.
Ja.
Ja, genau. Also magst du noch einmal da was zusammenfassen, bevor wir dann zum Wasser kommen wahrscheinlich? Was?
Ja, wichtig ist einfach, dass man sich erstens nicht schlecht fühlen muss, wenn man auf Pränahrung zugreifen muss. Und dass Pränahrung wichtig ist, egal was in den Nachrichten kommt. Da wurde da Mineralöl gefunden und da ist wieder was Schlechtes drin. Da immer hin und her zu wechseln, ist, glaube ich, für das Kind auch nicht das Richtige. Ich habe auch auf meiner Seite, ich kann euch auch die Liste zukommen lassen, da habe ich so eine Checkliste, wie man gucken kann, ob bei der eigenen Prämilch alles drin ist, was drin sein sollte.
Super, die verlinken wir in den Shownotes.
Die gibt es kostenlos. Da kann man einfach dann nach den Kalorien gucken und sowas, ob das passt. Ja, da kann man das selber abchecken.
Super.
Ja, dann werden wir euch die Liste bei uns in die Shownotes packen. Also und alle, die sozusagen Anni noch nicht folgen und auf Instagram aktiv sind, die sollten auf jeden Fall bei ihr vorbeischauen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, wirklich die wichtigste Botschaft, weil man sich immer als Mutter, das hatten wir ja auch in den vorletzten Folge, ne, man will alles richtig machen und aus vielen Gründen kann Stillen einfach manchmal nicht funktionieren oder vielleicht möchtest du einfach auch bewusst nicht stillen, was ja auch total in Ordnung ist und da ist es doch, glaube ich, einfach gut, dass wir einfach in Deutschland leben, dass hier wirklich dass alles die Richtlinien so sind, dass ihr euch keine Gedanken machen müsst, dass die Milch schlecht ist.
Genau so, die Getränkenummer oder das Flüssige. Wasser ist da ja auch immer ein Thema. Also ob jetzt mit oder ohne Prämilchpulver, was man ja unter anderem mit Wasser anrührt oder Wasser als allererstes Beikostgetränk oder von mir aus auch Wasser in der Schwangerschaft. Wasser ist ja sozusagen das wichtigste Grundnahrungsmittel. Es gibt eine Trinkwasserverordnung sozusagen. Also auch da kein Lebensmittel ist so gut kontrolliert wie unser Trinkwasser. Und dennoch gibt es da ja dann immer große Fragen. Und das ist vielleicht was für Susi, oder? Also wie gehen wir mit dem Wasser um? Was kommt aus der Leitung? Was kommt aus Flaschen? Aus welchen Flaschen? Da kannst du bestimmt einige Punkte, die wir da gemeinsam abarbeiten können.
Ja, also Wasser, das ist immer ein sehr, sehr großes Thema bei mir und auch allgemein, denke ich, ist es halt ein Thema, was uns täglich beschäftigt und jeden von uns. Ganz generell, wie du schon gesagt hast, Wasser ist eines der bestkontrolliertesten Nahrungs- oder Lebensmittel, die es in Deutschland gibt, unter anderem auch die Prämilch. Es ist nur so, natürlich kommt es auf die Region an, auf die Umgebung an. Es gibt viele Faktoren, die da von außen mit einspielen, die die Qualität des Wassers beeinflussen können. Also jetzt geht es ums Leitungswasser. Wir persönlich haben nie Leitungswasser genutzt, denn bei uns gibt es die Problematik, dass wir mehrere Flughäfen um unser Wohngebiet haben und unser Trinkwasser mit PFC verseucht ist. Und des Weiteren ist es sehr kalkhaltig.
Habt ihr das sozusagen selber ermittelt oder weiß man das, wenn man in der Nähe eines Flughafens wohnt, dass man das Trinkwasser, was ja immerhin aus der Leitung kommt, nicht trinken sollte?
Diese Thematik generell ist ziemlich neu. Deswegen behaupte ich jetzt mal ganz frech, bin ich da mehr drin als unsere Wasserwerke. ich hatte da auch schon das ein oder andere Gespräch mit dem Wasserwerk. Es ist
Aber meine Frage wäre da jetzt auch so, hast du das jetzt, haben deine Eltern das schon so gemacht, ne? Oder also du hast noch nie, du trinkst nie Leitungswasser, ne? Also ich weiß, dass du nie Leitungswasser trinkst.
Bei uns zu Hause wurde das, also mein Vater, der ist ja Mikrobiologe und da wurde das schon immer kritisch begutachtet, aber wir haben jetzt keine speziellen Tests gemacht, sondern uns auf die Vorsorgewerte der Wasserwerke verlassen. Ich bin da noch mal ein bisschen genauer, weil ich mich halt viel damit beschäftigt habe. Und deswegen haben wir persönlich entschlossen, wir nutzen Babywasser. Das ist wirklich fast also gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Es ist eigentlich jedes empfehlenswert gewesen in den Tests, die es dazu gibt. Und genauso ist es auch mit Flaschenwasser. Also es gibt viel Flaschenwasser, was für Babynahrung geeignet ist, besonders wenn es natriumarm ist. Das kann man auch auf vielen Wassern, ist es extra ausgewiesen für die Zubereitung von Babynahrung geeignet. Und wir haben dann einfach ein regionales Wasser genommen, wo wir wussten, es ist für Babynahrung geeignet. Und das haben wir speziell dann genommen. Und seitdem es bei uns auch diese PFC-Thematik gibt, nehmen wir das auch für Kaffee kochen, Nudeln kochen, Suppe kochen etc. Aber das ist jetzt schon extrem. Also das muss man jetzt natürlich auch nicht in allen Teilen von Deutschland so machen, wenn man diese Problematik nicht hat. Aber bei uns ist es eben gerade aktuell so. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, also generell ist Trinkwasser in Deutschland wirklich eines der streng kontrolliertesten Lebensmittel. Es wird jeden Tag oder in regelmäßigen Abständen kontrolliert und da gibt es überhaupt keine Einwände, das nicht zu benutzen. Was jetzt ein anderes Thema ist, ist, ab wann fange ich an mit dem Wasser? Generell würde ich sagen, und das, da seid ihr wahrscheinlich die Experten mit der Einführung der Beikost, dass man dann einfach mal hin und wieder auch Wasser gibt. Aber so zur Zubereitung der Babynahrung kann man definitiv Trinkwasser nehmen. Ich würde mich halt bei den Wasserwerken schlau machen über die Werte, die dort ausgeben. Und da kann man dann auch auf der Homepage eigentlich sehen, ob es für Babynahrung geeignet ist.
Was ich ja auch spannend finde, ist, dass man in der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Kindes, also zumindest ist das hier in Berlin so, für Hamburg weiß ich das auch, bei den Wasserwerken zusätzlich noch eine Analyse auf zumindest so die gängigen Sachen wie Blei, Kupfer, Arsen möglicherweise, Quecksilber machen lassen kann. Mhm. Also wo man dann Proben zieht selber. Also da kriegt man so ein kleines Flaschenset zugeschickt oder man kann auf den örtlichen Wasserwerk-Websites gucken, wie die das so machen. Und dann muss man halt morgens um 5, wenn noch niemand anders Wasser genommen hat und so und in so bestimmten Abständen kann man dann Proben ziehen und die dann eben auch untersuchen lassen. Genau. Ne, das ist vielleicht für einige auch nochmal spannend. Das könnt ihr auf jeden Fall auch tun, weil eure Hausleitungen dann eben auch mit kontrolliert werden. Das ist ja immer die Frage, was geht beim Wasserwerk raus und was kommt bei euch aus dem Hahn?
Das wollte ich eben auch.
Genau, weil das ist ja eigentlich immer so, vom Wasserwerk geht ja nur bis zur Haustür. Ja, genau. Und man weiß ja dann nicht, gerade in so Altbauten, was da für Rohre verwendet wurden. So, ne?
Genau, also Blei ist zwar schon lange verboten, aber möglicherweise ist doch noch was drin und so.
Genau. Da wollte ich gerade auch noch drauf eingehen. Das ist nämlich tatsächlich im Süden von Deutschland eher nicht so die Problematik. Da wurde das schon 1870 oder so nicht mehr verbaut. Aber je höher man in Deutschland kommt, je nördlicher man geht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht auch noch alte Blei-Rohre gelegt sind. Und ganz generell ist es wichtig, dass man jeden Morgen alle Wasserhähne, die man benutzt, zur Zubereitung von Nahrung oder auch zum Zähneputzen, erstmal so lange ablaufen lässt, bis das Wasser gleichbleibend kalt rauskommt. Und vor allem kein warmes Wasser entnehmen, auch nicht zur Zubereitung von Babynahrung, zu keinem Zeitpunkt. Immer kaltes Wasser und das dann erwärmen.
Was sagst du denn zu jetzt, wenn man jetzt gerade sich eine neue Wohnung und die sich neu einrichtet und die Küche macht und so, das ist man ja immer mehr, dass es sozusagen gleich Filteranlagen mit integriert sind. Ne? Da gibt es ja auch preisliche Unterschiede. Also ich hörte neulich von so 8.000 Euro bis auch kleinere Filter. Das ist ja, glaube ich, einfach ein ganz großes Thema. Wie sieht's da aus mit Keimen? Und es gibt ja auch immer mehr Wasserhähne jetzt auch, die sozusagen, was du jetzt gerade sagtest, man soll kaltes Wasser nehmen, um es zu erhitzen. Aber es gibt ja jetzt ja auch diese ganz modernen Wasserhähne, da kommt sozusagen gleich fertiges Tee, Tee was, also das ist dann schon.
Was?
Ja, das kommt kochen da raus. Ja, kann Suse und Suse zieht ja auch, ist im großen Hausumbau. Also ich meine, was achtest du denn da auf bei deiner Küche? Also weil das ist wirklich einfach ein Riesenthema, so diese Filteranlagen und was sagst du zu diesen ganzen Filterungsanlagen, die natürlich jetzt einfach super hip sind.
Wir sind genau da gerade natürlich auch im Thema, weil wir uns da mit unserem eigenen Haus beschäftigt haben. Nach wie vor bin ich zu keiner Entscheidung gekommen, weil das ist wirklich ein sehr schmaler Grat. Da kommt es extrem auf die Wartung an. Also auch wenn die Anlage gut ist, wenn die nicht gut gewartet ist, dann hat man genau das Gegenteil, nämlich total belastetes und verkeimtes Wasser. Und ich weiß nicht, oder ich habe bisher keine Filteranlage gefunden, wo ich sagen kann, das passt 100%. Es ist immer irgendwas, das Filtersystem, wo ich sage, okay, also es verändert auch den Geschmack des Wassers und wenn der Geschmack des Wassers verändert wird, geht auch irgendwas drin über und es gibt verschiedenste Filter auf Aktivkohlebasis, gepresste Kokosfasern oder dann die verschiedenen Salze, aber ich bin tatsächlich für mich noch zu keiner Entscheidung gekommen. Ich habe noch nicht das ultimative System gefunden, aber wie gesagt, es kommt ganz extrem auf die Wartung an. Wenn man da nicht genau ist, dann hat man eben genau das Gegenteil. Das ist wie mit dem Filter, den du gerade angesprochen hast, diesen Tischfilter. Wenn man da nicht genau ist und Kalk ist eben die ideale Grundlage für Bakterien und Keime und da muss man wirklich sehr genau sein. Ich habe dazu mal ein Highlight gemacht, wo ich die ganzen verschiedenen Systeme vorgestellt habe, aber ich für mich habe tatsächlich immer noch keine Entscheidung getroffen.
Oh, das so finde ich gerade sehr beruhigend, Karl. Und so ist es ja auch oft, ne? Also je intensiver man sich mit Themen beschäftigt, umso komplizierter wird es dann, ja. Also es wird mit Sicherheit hier eine Folge, wo einige von euch auch irgendwie denken, oh Gott, das wusste ich ja gar nicht, diesen Aspekt hatte ich noch überhaupt nicht bedacht. Schade eigentlich, dass ich das jetzt weiß.
Ja, jetzt werden alle ihre Wasserhähne laufen lassen.
Sagen Anni und ich immer, Wissen macht krank, das ist leider
voll.
So.
Ich weiß, ja, das kennen wir ja alle aus verschiedenen Bereichen des Lebens. Mich würde aber nochmal interessieren für unsere Hörerinnen, sag du doch nochmal mit dem warmen Wasser, das war ja ganz interessant, also das hört man ja immer, also ich weiß das natürlich auch, kein warmes Wasser aus der Leitung nehmen, sondern kaltes und das warm machen. Magst du noch mal was dazu sagen zu der Keimbelastung in den Warmwassertanks oder zu der Löslichkeit von bestimmten Stoffen aus den Leitungen bei warmem Wasser?
Genau.
Klär uns mal auf.
Also generell ist es natürlich so, es kommt ganz grundlegend drauf an, was hat man für Leitungen? Hat man Kunststoffleitungen? Hat man Edelstahlleitungen? Warmes Wasser, muss bis zu einer gewissen Temperatur erhitzt sein. Also sagen wir mal, ab 60 Grad kann man dann davon ausgehen, dass die Keimbelastung sinkt. Aber in dieser Temperatur kommt es meistens und vor allem gerade nicht, wenn man es länger als 2 Stunden nicht benutzt hat, kommt es einfach am Anfang nicht raus. Und wenn man dann eine Babyflasche macht und direkt das warme Wasser aus dem Wasser abfüllt, hat man quasi das Standwasser aus der Leitung. Und das ist niemals bei 60 Grad zu der Temperatur, zu der Zeit der Entnahme. Und insofern hat man dann genau das Gegenteil, dass man quasi die Stoffe aus der Leitung hat, die sich durch das warme Wasser gelöst haben. Und das Fließwasser ist ja dann noch nicht geflossen, weil man es nicht ablaufen hat lassen. Und noch dazu hat es noch nicht diese Temperatur, die es bräuchte, um entsprechend der Keimbildung vorzubeugen. Und somit ist es immer besser, man entnimmt es kalt, da ist man auf der sicheren Seite und kocht es dann einmal auf. Und so ist es dann definitiv keimfrei, weil es ja dann über 100 Grad das Ganze gekocht hat.
Ja, und wenn man es ganz lange heiß ablaufen lässt?
Dann ist es definitiv empfehlenswerter, aber für Babynahrung würde ich immer den sichersten Weg wählen und es abkochen.
Sehr gut. Also nochmal einmal klar formuliert. Das steht ja auch auf den Briefen, also weil du jetzt gerade Babynahrung ansprachst, du meinst jetzt Brei und Milchnahrung
genau.
Damit, ne? Also nicht
genau.
Karotten kochen oder sowas, genau. Also bei Kost.
Ja, Karotten kocht sie mit Wasser aus Glasflaschen,
genau.
Die du zu Hause, ne?
Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass Susi so ein extrem Exemplar ist, was das angeht.
Machst du das auch, Anni? Oder hast
Nein.
du das auch gemacht?
Nein.
Also um das gleich zu leaken, ich auch nicht. Aber das ist, finde ich, ja auch total spannend. Also so, ne, Susi, wir kennen ja auch deinen Hintergrund, ne, dass dein Papa sozusagen schon von Kindesbeinen an einfach auf solche Dinge geachtet hat und Ja, also dann weiß man Dinge eben und es ist schwer, nicht Wissen auszublenden.
Ja, ich frage mich jetzt bloß gerade, ich sitze jetzt hier gerade mit großen Fragezeichen, also weil wir wohnen in Berlin, Flughafennähe, ich würde mal sagen, ja, ist auch gegeben. Ich persönlich habe immer Wasser sozusagen aus der Glasflasche, also kaufen wir, also wir trinken auch kein Leitungswasser. Ich mag das Berliner Wasser auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach nicht. Erstmal ist es auch super kalkhaltig und wie gesagt, also wir kaufen Wasser. Bei der Babynahrung war das jetzt einfach nie ein Thema, weil ich 100 Jahre gestillt habe. Das war jetzt auch nicht so ein, aber was wir halt natürlich nicht machen, Susi, und da bin ich ganz ehrlich, ich koche jetzt nicht das Nudelwasser, das habe ich, da habe ich keinen Tank. Also kein, das meine ich aus, dann nehme ich das ganz normale Leitungswasser.
Und ich würde sagen, fast niemand tut das.
Das ist ja auch wirklich.
Ja,
nur,
Susi tut
das. Ja, das ist aber tatsächlich wirklich nur aufgrund der aktuellen Thematik. Anni hat im Endeffekt bei sich in Karlsruhe die gleiche Thematik, aber Anni sieht halt entspannter. Ich persönlich kann da nicht drüber hinwegsehen. Wenn ich weiß, es ist drin, kann ich es nicht den Kindern geben. Das ist einfach eine Sperre in mir. Das ist aber tatsächlich ja auch von der WHO, sind wir unter dem Grenzwert. Also es wird jetzt unserer Gesundheit nichts anhaben. Wenn man aber tiefer in dem Thema ist, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das macht krank, dann sieht man halt die langfristigen Ausmaße. Und solange ich da mich nicht wohlfühle, kann ich halt einfach nicht drüber hinwegsehen. Aber es ist, wie wir ja schon alle festgestellt haben, natürlich der extremste Weg. Und das ist auch nicht empfehlenswert. Es ist ja auch eine Geldfrage. Aber ich kann halt einfach nicht drüber hinwegsehen.
Ich wollte gerade sagen, ne? Was machst du, wenn du jetzt irgendwo eingeladen bist und da gibt es nur Leitungswasser zu trinken? Trinkst du das oder
Nein, ich
das
bin
nicht?
Tiefenentspannt, was das betrifft. Du weißt, ich bin ein sehr gesellschaftsliebender Mensch und ich gehe super gerne essen und egal was, das werde ich ganz oft gefragt. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, ich oder auch wenn die Kinder im Kindergarten sind und dort Essen bekommen und die Leitungswasser trinken, dann trinken die es. Ich für mich versuche immer, alles, was mir in der Macht mögliche ist, zu geben oder zu kontrollieren in Form von dessen, dass ich es halt in der Hand habe. Aber ich bin da nicht dogmatisch. Also wenn wir irgendwo anders sind, dann nehmen wir, was wir kriegen. Also ich stelle da auch nichts in Frage oder bringe mein eigenes Essen mit oder so, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also da bin ich total tiefenentspannt. Es geht nur darum, was habe ich in der Hand, was kann ich steuern und alles andere hinter mir, die sind gut.
Okay, darf ich fragen, wie viel Liter Wasser ihr denn so in der Woche so, also wie viel Kisten hast du da? Also mich mal, ihr seid jetzt drei, du hast drei Kinder, du lebst mit deinem Mann zusammen. Was verbrauchst du
also
da?
Also ich würde sagen, wir haben alle zwei Tage einen Kasten, aber wir sind auch viel nicht zu Hause.
Okay, aber du warst jetzt sehr viel zu Hause.
Jetzt so Corona, ja, tatsächlich, aber so alle zwei, drei Tage einen Kasten.
Okay, gut. Wow.
So, und wenn man dann irgendwie schon beim Wasser ist und bei dem Essen von Babys, es kamen viele Fragen zu Babygeschirr. Und das ist ein Thema für Anni, glaube ich. Also welche verschiedenen Kunststoffe, also das Porzellan, Glas, Edelstahl sozusagen relativ neutral sind und nichts abgeben, aber aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht so kompatibel sind, weil die mal runterfliegen und Glas und Porzellan dann eben zerbrechen kann, hat sich beim Kindergeschirr ja alles Mögliche an Kunststoffen durchgesetzt. Melamin ist ein Thema, dieses komische Bambuszeugs, was natürlich kein Bambus ist, sondern ein bisschen Bambuspulver mit irgendwelchen anderen Kunststoffen vermixt. Erzähl mal, worauf achten wir beim Babygeschirr schlauerweise am besten?
Also ich bin ja ein Freund von Zerbrechlichem, weil ich der Meinung bin, dass Kinder daraus auch gut lernen. Da gibt es auch viel Verfechter. Aber ich verstehe es, wenn Eltern natürlich bruchsichere Sachen haben wollen. Und da haben sich diese süßen Tellerchen leider durchgesetzt. Wie du gesagt hast, dieses Bambus, was kein Bambus ist, das ist tatsächlich meistens in 99,9% sind das Melaminharze gepaart mit Formaldehyd. Und da ist das Problem, also wenn der Teller kalt ist, ist es gar kein Problem. Das wird erst problematisch, wenn man es erhitzt. Deswegen steht auch auf den meisten drauf, nicht in Mikrowelle tun. Aber natürlich auch, wenn heißes Essen darauf getan wird oder wenn säurehaltiges Essen auf dem Teller ist, dann kann es sein, dass halt dieses Formaldehyd freigesetzt wird.
Sie kriegt schon Sorgen im Gesicht.
Nee, ich habe sowas nicht. Habe ich nicht. Ich bin auch so ein Freund von, es darf auch was zerbrochen werden. Ja. Und ja, also da bin ich auch auf jeden Fall. Aber klar, kenne ich das natürlich. Aber ich bei mir rattert schon wieder alles so, voll. Dieses, was man alles beachten muss.
Also wenn wir kurz mal bei Melamin bleiben, einfach weil es so ein relativ hippes Material ist oder sowas. Du sagst also, Babys kriegen ja noch kein heiß dampfendes Essen, so wie wir das gerne essen auf dem Teller, sondern irgendwie so eine lauwarme Plörre, sage ich jetzt mal.
Ja.
Irgendwie so, also bis, ich sag mal, 40 Grad oder was, 37 Grad ist okay mit Melamin. Genau. Da löst sich nichts an Formaldehyd.
Ja.
Und nur heißer und eben säurehaltig, also keine, genau, weiß ich nicht, saure Obstsorten.
Da gehören auch Äpfel, genau, dazu. Aber ab 70 Grad wird es freigesetzt.
Ab 70 Grad.
Da habe ich.
Und was ist dann, wenn man es im Geschirrspüler tut und das da heiß abgewaschen wird und dann ja trocknet und so? Also löst sich das dann so langsam und allmählich? Darf es sozusagen überhaupt nie auf 70 Grad erhitzt werden, weil dann irgendwelche Prozesse ausgelöst werden oder nur in dem Moment des Heißwerdens von dem Geschirr?
Genau, es ist halt in dem Moment gasförmig, dass dann das giftige Gas ist. Susi, wolltest du auch?
Ja, ich habe eine lustige Anekdote von Anni. Wir waren auf der Messe und wir sind zu einem Hersteller von einem neuen innovativen Geschirr. Und Anni hat ganz nett versucht zu umschreiben, dass alles, was sie uns hier erzählt, nur immer wieder darauf hinausläuft, dass Kunststoff Kunststoff ist. Und sie wollte uns ihr innovativstes Plastik, Melanin-Bambus-Gemisch, schmackhaft machen. Und das war so süß, weil Anni hat ihr einfach total den Wind aus den Segeln genommen mit einem einzigen Satz. Und dann, ja, war es, wie es war.
Na, das war tatsächlich, also das ist der andere Kunststoff, der Bioplastik. Damit kommen natürlich jetzt auch viele Hersteller. Wir machen jetzt unser Geschirr aus Bioplastik. Da gibt es halt zwei unterschiedliche Arten. Zum einen, dass man halt das Plastikgeschirr aus nachhaltigen Stoffen macht, also aus Pflanzen, was aber am Ende auch wieder nur Plastik ist, was nicht abgebaut werden kann. Und dann gibt es natürlich auch Plastik, das abgebaut werden kann. Aber das muss nicht unbedingt aus Pflanzen sein. Es kann auch erdölbasiert sein und kann dann abgebaut werden. Also es ist alles, kann alles sein. Es kann Pflanze sein, das abbaubar ist. Es kann aber auch aus Erdöl sein, das abbaubar ist. Aber es kann auch beides sein und nicht abbaubar. Da muss man immer gucken. Aber das meiste Bioplastik, was auf dem Markt ist, ist leider nicht biologisch abbaubar. Also es endet quasi darin, dass es am Ende auch Kunststoff ist.
Mhm. Ja, und ich glaube, also jetzt mal so auch aus Muttersicht, also man kauft ja tendenziell ein süßes Tellerchen-Set irgendwie, ne, so, weil man das dann irgendwie, es läuft einem über den Weg und es sieht hübsch aus und
bekommt
ist auch total
ganz viel geschenkt
und kriegt ganz viel geschenkt und so, und dann hat man das da so und dann nutzt man das irgendwie ja auch, ne? Also, dass das auch eine bewusste Entscheidung ist, die man sozusagen einmal ganz zu Beginn trifft und sich da wirklich zu überlegen, muss es dann tatsächlich Kunststoff sein, weil darauf läuft es dann, finde ich, einfach auch hinaus, also aus verschiedenen Aspekten, was du eben auch schon gesagt hast, dass Kinder ja auch die Schwerkraft in der Weise kennenlernen, dass wenn Sachen runterfallen, dass sie dann eben auch mal kaputt gehen. Wir werden jetzt nicht dann von Meißner Porzellan dann unbedingt essen, aber dass man einfach ein Silikatglas, was ja auch irgendwie nicht so ganz schnell kaputt geht, mit Glück irgendwie übersteht das so manchen Sturz, dass man auch auf diese Dinge, dass man die ruhig ins Kalkül ziehen kann. Ich finde, das wird einem ja immer so suggeriert, so wenn man so ein Baby hat, okay, jetzt die ersten Sachen, die müssen auf jeden Fall aus Plastik sein, müssen sie eben nicht. Und mit all diesen Problematiken, die dahinter hängen, kann man sozusagen das vielleicht mal ganz grundsätzlich in Frage stellen.
Ich finde, man merkt es ja auch einfach ganz klar daran, wenn, also jetzt sind ja gerade diese Matten so in, ne? Also so eine Matten
diese
und da ist so ein Teller drauf und also das ist alles halt nicht gerade so bei Brei frei, ne?
Genau.
Dass du das da irgendwie alles so hinlegst.
Kleines Buffet.
Ja, so genau. Was ich auch immer persönlich bei der Reinigung nicht mag, ist, dass du ja ganz schnell merkst, dass diese Sachen auch die Farbe der Nahrung annehmen, ne?
Also ja, wenn ja, jetzt so dieses Bolo in der Tupperdose im Geschirrspüler.
Genau, ne? Also und das ist für mich schon so, das sieht ja sehr schnell auch siffig aus.
Ja.
Und was hast du natürlich bei anderen Materialien wie Glas, Porzellan, Edelstahl ja einfach nicht, ne? Die kannst du einfach auch viel besser säubern. Also das ist für mich immer schon so eine Sache, dass da ist man daran ja sieht, so, dass sich das so reinfrisst. Das kann ja nicht gut sein. Also es ist für mich jetzt einfach so ohne Ahnung, also wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, etwas, was sich da so reinfrisst, ne? Also dass du ja die Farbe so siehst, das ist für mich immer schon ein bisschen schwierig, weil wenn sich etwas reinfrisst, dann kann ja auch was rauskommen.
Ich finde, das sieht man auch so, Entschuldigung, Anni, ich finde, das sieht man auch immer so, wenn ich jetzt als Mutter von drei kleinen Jungs diese Plastikteller, diese ganzen Schnittspuren, das sind ja auch wieder kleine Verletzungen im Plastik, wo sich dann die Keime anlagern und das passiert ja sofort, schneidest du einmal mit dem Messer die Nudeln klein, hast du schon die ganzen Schnitte drin, wie bei den Plastikbrettern ja auch. Und wir haben auch immer auf Glas gesetzt, beziehungsweise Porzellan. Und nur während der Zahnungsphase haben wir dann auf Plastiklöffel umgestiegen und sonst haben wir auch mit Edelstahllöffeln gefüttert. Das war nie ein Problem.
Ja, du hast es auch schon angesprochen, das Edelstahl. Das ist, glaube ich, die einzige gute Alternative, wenn man was Bruchsicheres möchte, dass man zu Edelstahl greift. Also das Material ist inert, das heißt, es reagiert eigentlich mit nichts. Das ist so, es gibt leider nicht schön, das ist gerade was schön für Kinder aussieht, aber so. Es gibt auch im Camping-Bereich gibt es dann solche Teller, die man auch gut für Kinder rannehmen kann.
Habe ich mich gerade gefragt, ob es Edelstahl-Teller für Kinder gibt?
Ja, es gibt auch so Unterteilungen, gibt es auch mittlerweile.
Es gibt auch so welche mit so hübschen Holzdeckeln und so.
Ja, die Boxen, dann. Ich habe halt also Edelstahl-Boxen als Brotbox so, ne? Ja. Aber ich habe keinen Teller.
Ja, aber im Campingbedarf, das ist eine gute Idee, da gibt es einen.
Aber ist es denn okay, wenn ich jetzt zum Beispiel die Edelstahlbox habe als Brotbox und dann habe ich aber einen Deckel, der flexibel, nee, nicht aus Bambus, sondern
es wird Kunststoff.
Ja, Silikon, würde ich sagen. Es ist ja oft so, die so rüber gespannt werden.
Allein schon deine Frage, ist das okay? Wir holen uns jetzt hier so eine Absolution ab.
Silikon ist auch so also das. Oder Susi, und das ungefährlichste Kunststoff, was es auf dem Markt gibt. Also wenn man unbedingt was backen möchte und da irgendwie nicht. Ja. Also Silikonformen sind da auch in Ordnung.
Man muss die nur ordentlich tempern.
Ja,
und
was ist tempern?
Achso, ja, also die müssen quasi, das wird eigentlich vom Hersteller ja gemacht, aber vielleicht nur für die Hörer. Normalerweise sollte der Hersteller alles Silikon tempern, aber manchmal vergessen die das und dann riecht das auch ganz komisch. Dann sollte man das einmal im Backofen ausbacken, aber das kann man googeln. Und was ich noch kurz sagen wollte wegen...
Das musst du jetzt nochmal erklären. Das musst du
einfach
jetzt noch
in den heißen Backofen ein bisschen auflassen und hoch erhitzen. Dann okay. Ging quasi das alles raus, was drin sein sollte. Ist dann
also beim ersten Gebrauch von Silikon, aber genau. Eigentlich ist der Hersteller dazu verpflichtet. Genau. Woran sehe ich das jetzt? Ob das der Hersteller
gar
gemacht
nicht,
ist oder du?
Nicht.
Im Zweifel einmal machen.
Ja. Immer machen.
Genau.
Aber
was ich ja super finde, also meine Kinder sind ja schon ein bisschen größer, sind so diese Silikon-Muffin-Förmchen oder sowas. Die finde ich auch gut in der Brotdose. So für so kleinen Kram kann man die ganz gut so zweckentfremden, so ein paar Blaubeeren da rein oder irgendwie so.
Du bist ja richtig fancy.
Naja, also ich habe ja auch meine Kinder ja auch Baby-led Weaning, da hieß das noch gar nicht so, einfach weil die das so gemacht haben. Und diese Unterteilungen sind ja schon, also diese typischen Menüteller, nenne ich die jetzt mal, wo so verschiedene kleine Dings drin sind und so ja auch zum Rumspielen und vom Hinräumen von der einen ins andere und so, ne, Blaubeeren von einem ins andere sortieren, fand ich so diese kleinen Silikonförmchen dann irgendwie später auch ganz gut. Aber das nur am Rande, fiel mir nur gerade ein. Weil
und die hast du vorher dann auch einmal, wie heißt der Begriff nochmal, was hast du da gesagt gerade?
Nö, hab ich nicht.
Das kann man googeln. Aber vielleicht noch auch, eben weil wir gerade bei Lifehacks sind.
Das schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Wenn du Plastik verfärbt hast wegen Bollo oder so, dann müsst ihr es einfach nur in die Sonne legen und dann nimmt es auch wieder die ursprüngliche Farbe an.
Das ausgleichen. Wie bei Muttermilchkacke.
Oder Karottenflecken.
Oder Karotte. Genau, die Sonne, ne? Also einfach Oxidation ist das Zauberwort, ne? Sauerstoff und Sonnenlicht.
Okay.
Nein, oh Gott, jetzt werde ich hier wieder, jetzt hier so mein Chemie-Grundkurs, weil fehlt dann
tatsächlich
nicht
komplett. Es ist Physik. Es sind die UV-Strahlen, die Farbmoleküle brechen.
Also, okay, es ist nicht, dann ist das mit, okay, mit Sauerstoff. mit Sauerstoff.
Sonst könntest du es ja auch einfach so an die Luft legen. Also es ist wirklich, sind die UV-Strahlen, die die Verbindung in den Molekülen, also diese Doppelbindung, die Farbe zu Farbe macht, also die werden gebrochen.
Wow, naturwissenschaftliche Expertise hier am Start. Sehr gut. Wo wir das mit der Bolo und diesen Reaktionen von Kunststoff schon hatten und die Reinigung auch schon angesprochen haben, war es mit Geschirrspüler und Babykram? Also Flaschenschälchen, darf, soll das in den Geschirrspüler? Gibt es da irgendwas zu beachten? Das war hier auch eine häufige Frage.
Da bin ich völlig raus, Susi. Ich habe nie Fläschchen. Darf man das so sagen, dass man nie Fläschchen und sowas benutzt hat?
Natürlich darf man das. Ich habe sowas nie benutzt.
Mein großes Glück, dass ich es nicht machen musste.
Also bei uns war das von Kind zu Kind unabhängig. Ich habe auch immer lange gestillt, aber andere wollten über die Stillzeit hinaus noch ihre Flasche haben. Und man wird da, sage ich mal, von Kind zu Kind entspannter. beim letzten kam auch kein Sterilisator mehr zum Einsatz, weil ich wusste, mit 4-5 Monaten schlägt er eh alles ab, was ihm in den Weg kommt. Deswegen
ist das. Die sind ja auch eh gar nicht mehr empfohlen, die Sterilisatoren. Das hat sich ja zum Glück
nicht mehr durchgesetzt. Ja. Nee, also wir haben alles in die Spülmaschine getan. Bei mir heißt es auch streng nach dem Motto mit den 3 Kindern, alles, was die Spülmaschine nicht überlebt, kommt weg. Und da wir nur Glasflaschen haben und die tatsächlich auch noch von Kind Nummer 1, also die sind wirklich im Preis-Leistungs-Verhältnis am langlebigsten und für die Gesundheit und Natur am besten. Die kann man ja bedenkenlos in die Spülmaschine geben. Und da ist es einfach nur wichtig, dass man beziehungsweise Spülmittel-Tabs nimmt, die entweder den blauen Engel tragen oder die das EU-Eco-Label haben. Und wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann kann man davon ausgehen, dass keine schädlichen Stoffe drin sind.
Super, auch nochmal ein wichtiger Tipp.
Also. Ja, ein super Tipp, weil das ist, glaube ich, das war auch eine sehr oft gestellte Frage.
Was nur Schnuller nicht in Geschirrspüler, ne? Weil da läuft ja dann wirklich auch was rein in das Saugstück. Und selbst wenn es noch so bio ist, was man da als Tabs reintut, trinken soll man es nur nicht.
Ja, und wenn ihr da eine ganz klare Empfehlung haben wollt, welche Geschirrspül-Tabs, da braucht ihr, glaube ich, nur mal einmal bei Suse auf Instagram gehen. Da hat sie auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Wird bei uns jetzt auch immer gekauft. Hat sogar meine Mutter, die mittlerweile Instagram hat, bei dir gesehen und schleppt das immer an. Also von daher sind wir auch...
Ja, also wir können sowieso auf eure beider Highlights irgendwie verweisen. Da findet ihr sowieso alles. Ihr könnt, könnt ihr euch da ins Nirvana scrollen und irgendwie echt zu allen Themen sehr fundierte, tolle Sachen finden, das an der Stelle auch noch.
Aber ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch noch die Leichtigkeit, das finde ich, das macht ihr beide ja ganz gut, dass man, wenn man jetzt dieses ganze Wissen bei euch dann da wirklich durchscrollt, dann denkt man ja immer so, dass man...
Nicht verrückt werdet,
ne? Und dass natürlich auch immer mehr Wissen da hinzukommt und dass, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder in sehr großen Alters, also du hast ja große Kinder, ich habe jetzt wieder ein Baby, ne, da ist jetzt ja auch schon wieder, ich habe keinen Sterilisator zu Hause, ich nutze Glasflaschen für sie. Die heute trinkt sie auch noch aus einer Glasflasche und ich glaube, bei Hugo, der jetzt 11 ist, da hatte ich auch schon Glasflaschen, aber da waren noch nicht so viele auf dem Markt und vor allen Dingen noch nicht meine Lieblingsflasche, die ich jetzt gerade nutze. Also da habe ich auch noch alles ausgekocht, jetzt koche ich überhaupt gar nichts mehr aus, sondern...
Weil ihr gerade Flaschen erwähnt, also und damit Babyflaschen meint, mir fallen nochmal die Wasserflaschen ein, die PET-Flaschen, weil immer so explizit davon die Rede war, dass Suse ja alles in Glasflaschen, das
Mineralwasser. Glas, alles.
Genau. aber dann nochmal gerne euer Kommentar zu Trinkflaschen, also sowohl sozusagen Mineralwasser in Kunststoff lassen, die man kauft, so. Als auch die Trinkflaschen, die man dann nachher später für den Kindergarten für die Kinder hat oder aus denen man selber trinkt, wenn man schwanger ist und zu seinem schwangeren Yoga geht und sich eine Trinkflasche mitnimmt. Kunststoff-Trinkflaschen. Habt ihr dazu eine Idee?
Anja,
also wir haben,
ja, das ist dein
Wir Team. Haben Edelstahl tatsächlich für unterwegs. Also ich finde, meine persönliche Meinung ist immer, dass also wir hatten auch mal Kunststoff. Da war ich noch ein bisschen jünger, wo man dann noch nicht so drauf geachtet hat, da hat das Wasser für mich auch immer komisch geschmeckt. Mhm, also es ist auch bewiesen, dass da natürlich auch Mikroplastik gelöst werden kann, gerade wenn man dann auch noch im Warmen ist oder Sonne drauf scheint, wenn UV-Licht noch da Einfluss hat. da können sich dann wirklich Teilchen lösen.
Aber erstaunlicherweise, ja, also, und das ist das Kuriose, was man bisher noch gar nicht klären konnte, es wurde ja in den letzten Tests mehr Mikroplastik in den Glaswasserflaschen abgefüllt, gefunden, als in den PET-Flaschen. Also warum das so ist, ich habe keine Erklärung, vielleicht hat die Anni eine Erklärung dafür, es bedarf noch Forschung. Aber wir haben auch für unterwegs Edelstahlflaschen, weil sie halt bruchsicher und leicht sind.
Ja. Das große Problem bei der Bioanalytik ist, dass man es noch gar nicht so detektieren kann.
Ja, das ist ja bei vielen Sachen, ne? Das, ja, was man sucht, findet man auch, aber wenn man noch nicht mal weiß, was man sucht sozusagen, oder es keine Messmethoden dafür gibt, ja, oder die Grenzwerte nicht, also ne, mit den üblichen
Mikroplastik Messmethoden. Mikroplastik in den Glasflaschen?
Herstellung, Abfüllung, Deckel, alle möglichen Sachen kann man sich da vorstellen. Aber das ist jetzt Spekulation. Was auch noch gefragt wurde, Kunststoff ist hier, wenn wir jetzt schon sozusagen das Essgeschirr hatten, im Babyspielzeug, im Sinne von, ist Holz, das ist ja meistens dann auch mit irgendwas behandelt, Holz, Kunststoff. Habt ihr dazu eine Meinung?
Ja, beim Holzspielzeug am besten immer unlackiert, auch bei den Stiften. Da werde ich auch immer ganz oft gefragt, welche Farbstifte kann ich nehmen aus Holz. Ja. Wenn man da irgendwie welche unlackiert findet, ist immer ganz gut. Gibt aber auch Hersteller, die lassen dann ihre Lacke auch untersuchen auf Schadstoffe, die sind dann schadstoffgeprüft.
Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Auch in unserer heutigen Folge dürfen wir euch wieder ein tolles Produkt von Veleda, unserem Langzeitpartner, vorstellen. Diesmal das Lavendel-Körperöl und die Aroma-Shower-Relax-Dusche, beides mit wunderbarem Lavendelduft. Und das wirkt natürlich wahnsinnig entspannt.
Ja, und das Entspannungspflegeöl aus feinem Mandel und leichtem Sesamöl hat einfach auch so einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und das hält die Haut besonders weich und geschmeidig. Und so ein Öl, das kann man ja auch total super vielseitig einsetzen. Zum einen zur Körperpflege, aber auch zur Fußmassage oder Handmassage, wenn ihr euch da mal verwöhnen lassen wollt. Oder auch, kann man ja auch selber machen, so bei sich. Aber schöner ist es ja natürlich immer, wenn man jemanden hat, der das für einen tut. Oder auch als Bauchwickel, total schön, wenn man irgendwie so ein verspanntes Zwerchfell hat, zum Beispiel so mit Sodbrennen zu tun hat. Dafür finde ich das auch immer total gut. Und nach der Geburt lohnt es sich natürlich auch immer ein paar Minuten am Tag, wenn das Baby schläft, den eigenen Körper so ein bisschen zu wertschätzen. Und das kann man gut machen mit so einem feinen Öl. Ne? Nach der Dusche das Öl auf die feuchte Haut einmassieren und einfach den Moment so eine Zeit lang genießen.
Oder am besten, ihr fragt noch euren Partner oder Partnerin, der euch auch mal ein bisschen schön den Nacken oder die Füße massiert. Wenn der mal keine Zeit hat, ist es aber auch super schön für den Babybauch. Ne? Der kann ja nicht genug Öl bekommen in der Schwangerschaft. Und ich finde einfach diesen Duft immer so schön. Also ich liebe den Duft von Lavendel. Und der bringt einfach alle Sinne zur Ruhe und ihr könnt entspannen. Und es ist ja auch bekannt, dass Lavendel unterstützend beim Einschlafen wirkt. Also es ist einfach ein schönes Öl, was man abends sich auch nochmal auf den Bauch auftragen kann. So findet man so ein bisschen inneres Gleichgewicht. Und wenn der Alltag oder die Sorgen gerade etwas viel sind, sollte ich heute Abend mal benutzen. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Lavendel bei depressiven Verstimmungen helfen kann. Also das perfekte Öl.
Genau, und für noch mehr Provence-Feeling unter der Dusche gibt es Lavendel jetzt eben auch als Aroma-Shower-Relax mit natürlich ätherischem Lavendelöl. Und damit kann man den Tag einfach schön ausklingen lassen und kurz die Augen schließen. Einmal tief durchatmen, herrlich. Und in den Shownotes, wie immer, findet ihr den Link, der euch direkt zu den Produkten von Veleda führt. Und da findet ihr das ganze tolle, vielfältige Sortiment.
Werbung Ende.
Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
Was bei den
Kunststoff- da ist das Siegel der blaue Engel wieder wichtig, da darauf zu achten? Oder welche Siegel auch bei Spielzeug?
Da ist die Spielgutsiegel ganz gut, weil da sind viele wasserbasierte Farben und Lacke und die kann man dann auch bedenkenlos ablutschen. Die halten natürlich auch nicht so gut, aber da passiert gar nichts. Da kann man quasi auch den Fußboden ablutschen, wenn man möchte. Das sind die sind auf Wasserbasis.
Bei uns gab es ja echt nur Ostheimer Tiere und nichts Plastik.
Bei Kunststoff ist halt so, je weicher, desto mehr Weichmacher sind auch drin. Also Kunststoff ist halt von Natur aus nicht weich. Also das ist das Erste. Also wenn man Kunststoffspielzeug hat, zum Beispiel wie Lego, darf man das sagen? Bausteine aus Kunststoff.
Mit wenn man so Bausteine aus dran.
Kunststoff hat, Die sind natürlich dann auch fest, aber gerade so, ich habe hier eine Barbie-Puppe von auf dem Dachboden von der Mutter gefunden und die ist schon schön weich und da würde ich dann eher sagen, nee, da.
Dieser süßliche Geruch bei Regenjager. Ja, gell? Ja. Dieser süßliche
Geruch. Es wird auch oder klebrig. Also, so wir hatten auch von Playmobil so ein Spielauto noch aus den 90ern. Da waren die Reifen dann schon ganz klebrig, wenn man die angefasst hat. Also da kann man dann schon davon ausgehen, dass da Weichmacher austreten sogar schon.
Und bei alten Puppen
ist ja auch. Was ist hier mit dieser Kaugiraffe?
Ah, ja. Das haben sie behoben. Das Problem.
Ja, ja. Auch hier nennen wir keinen Markennamen.
Nee, sag mal, was wolltest du gerade sagen?
Nein, diese Kaugiraffe, diese Giraffe.
Ach, diese Giraffe.
Diese Giraffe. Die war doch vor ein paar Jahren mal, ist die irgendwie total.
Das ist generell das Problem bei Badespielzeug, dass halt, man muss die immer gut trocknen, sonst kommen Pilze und Schimmelpilze halt vermehrt. So viel Feuchtigkeit.
Na, allgemein Biofilm im Inneren, ja.
Ja, das ist ja so, das kennt ja jeder, diese Badeentengeschichte, die dann irgendwie plötzlich innen schwarz ist, so schwarz schimmern, boah, kurz, und dann drückt man die mal einmal aus.
So. Ja, sowas würde ich gar nicht mehr kaufen, weil diese, das ist einfach.
Ja.
Genau, so sieht es in einem Wasserfilter aus, wenn er nicht gewechselt
wird. Genau. Haben wir den Kreis
geschlossen. Da schließen wir den Kreis.
Das ist ein sehr schöner, anschaulicher Vergleich. Juhu.
Wenn man wissen möchte, was ein Biofilm ist. Das ist ein
vor allen Dingen, weil Kinder ja in dem Alter auch an allem ja rumsaugen im Wasser. Ne? Also ja. Ich meine, an einem Waschlappen zu saugen oder sowas, der frisch mit ins Wasser geworfen wird, ist dann echt nochmal was anderes als in dem Wasserspielzeug, wo dann irgendwie aus den letzten 24 Bade-Events da irgendwie noch die Plörre drin.
Ja, also eigentlich ist alles totaler Mist, wo es sich reinsaugt, ne? Sondern ja. Einfach Sachen, dass man den Behälter gibt, wo sie Wasser rein- und rauskippen können, die du dann abtrocknen kannst. Aber diese ganzen.
Ich meinte aber tatsächlich mehr das Material an sich, also ja. Ohne mit Wasserkontakt sozusagen auf so einer Gummiente, Gummigiraffe, was auch immer dran rumzukauen. Das sind ja eben genau diese weichen Spielzeuge. Ne?
Anni und ich haben
ich würde jetzt nicht aus dem 1-Euro-Laden diese weichen Kunststoff kaufen. Es gibt natürlich dann bestimmt auch irgendwelche Hersteller, die dann auch Prüfsiegel haben, dass die Kunststoffe geprüft sind.
Also das war ja, also so mein allererstes Kind, was ja schon ein bisschen größer ist, in dem, ich habe sowas Babykurse auch gar nicht so viel gemacht, aber die ein Pekekurs haben wir gemacht und da war schon immer viel, ich sag jetzt mal so Alltags Gegenstände, die sozusagen zu Babyspielzeug umfunktioniert wurden, so Kunststofftopfschwämme zum Beispiel oder ein Actimel-Fläschchen oder also einfach so Dinge, weil du jetzt gerade sagtest, 1-Euro-Laden, ne? Also so durchaus so typische so Gebrauchsgegenstände, die von Kindern natürlich toll und spannend gefunden werden mit verschiedenen Haptiken und Strukturen und so. Also bis hin zu, also es gibt ja jetzt diese super trashigen hier, wie heißen diese Poppets zum Beispiel, ne, dieses Kleinkindspielzeug und so.
Ja, dieses, die meisten gehen auf Silikon über.
Ja. Genau, mittlerweile ist viel Silikon am Start. Sissy guckt mich ganz irritiert.
Ich habe das nicht verstanden, was du da meintest da, aber klar, wenn du jetzt so alltagsgehende Actimel-Flasche, ist natürlich jetzt auch nicht optimal, um die im Mund zu nehmen.
Was man da vielleicht ganz im Gegenteil. Ganz generell sagen muss, zu dieser Thematik, Anni und ich werden da ja auch ganz oft gefragt, ob man sein Zeug aus dem Speicher holen kann, was man eben noch von den Eltern aufgehoben hat. Da sind halt viele Punkte, nicht nur die Weichmacher, auch zum Beispiel unsere Puppen hatten alle Bleiaugen und so. Dass die Wimpern runtergehen, haben die ja Blei da gehabt und das sind halt viele Punkte. Also generell würde ich davon abraten, 30 Jahre altes Spielzeug zu reaktivieren, außer es sind jetzt Gesellschaftsspiele oder so. Aber was wirklich ein ganz großer Punkt ist und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, Kinder, die jetzt im Kindergarten sind, haben erhöhte Konzentrationen von Weichmachern im Blut, die schon seit 2011 zum Beispiel verboten sind. Und ist halt, weil sich in der Umwelt sich anreichert, dass es persistent im Kindergarten sind, die Spielzeuge noch aktiv, die aber vielleicht heute so nicht mehr hergestellt werden dürfen. Und somit ist es halt einfach ein Punkt, wo man halt generell gucken muss, wie gehe ich damit um und wie kann ich das für mich einordnen? Ich meine, wir haben es auch alle überlebt und bei uns waren das noch ganz andere Sachen, denen wir ausgesetzt waren. Das ist ja heute alles viel strenger reguliert, aber es wird auch in Zukunft irgendwas geben, was auf unsere Kinder zurückfällt, wo es heißt, um Gottes Willen.
Ja, und auch im Rahmen der Fertilität ist das ja durchaus ein Thema, ne? Also unerfüllter Kinderwunsch und diese ganzen endokrinen Disruptoren, die eben durch Weichmacher ja sozusagen auch überall landen, ist das schon ein Thema, ne? Also wenn man sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, wenn man guckt, dass die Männer halb so viele Spermien nur noch in ihrem Sperma haben als vor 30 oder 40 Jahren, dann ist das ja schon alarmierend. Und das sind natürlich auch Umweltfaktoren, die da eine Rolle spielen. Und unser ganzes Convenience-Leben, sage ich jetzt mal, angefangen von verarbeiteten Nahrungsmitteln, die alle in Plastik eingepackt sind. Alle Käsescheiben werden einzeln irgendwie in Plastik gepackt und so. Das sind natürlich so Themen, was sich ja auch dann anreichert und was natürlich unser ganzes Leben von Geburt an sozusagen betrifft. So, also es ist schon ein Ding, auf das man gucken sollte. Ne? Also na klar ist dieser Satz so, wie damals in den 70ern, also ich jetzt, ihr seid ja alle noch jung. klar ist das immer so ein Argument, wir sind ja auch nicht dran gestorben. Aber ja, bestimmte Themen sind eben nicht umsonst Themen und auf die kann man heute eben viel besser achten als damals und denen auch aus dem Weg gehen, wenn man es weiß.
Und daher was auch mich jetzt Folge. Gerade die Frage jetzt stellt bei den Spielzeug, ist ja gut zu wissen, also alte Sachen nicht, Flohmarkt AD.
Retro-AD.
Habe ich jetzt aber auch nicht so, aber was ich mich jetzt frage, bei Holz sozusagen ist es unbehandelt und dann ist da wieder eine höhere Keimbelastung, ne? Also
ja, oder? Das ist wie der Zwiespalt mit dem Schneidebrettchen, wenn sie fragen, hast du ein Plastikschneidebrett oder hast du ein Holzschneidebrett? Ich habe beides.
Ja, genau, ihr habt ein Glasschneidebrett. Ja, oder?
Glas macht halt die Messer stumpf. Ja, Glas macht die Messer stumpf. Deswegen, wir wägen immer ab nach Bedarf. Also je nachdem, was wir halt gerade zubereiten. Bei Fleisch würde
also
ich
Fleisch,
persönlich immer ein Plastik
auf Glas
nehmen.
Wieso fällt nimmst du da jetzt?
Raus.
Ja, fällt bei
okay,
raus.
Okay. Fällt bei euch raus, aber wieso würdest du da jetzt kein Glasbrett nehmen?
Das macht die Messer stumpf. Und wenn ich ein Fleisch jetzt...
Ah, wegen der Messer, okay.
Wenn ich das jetzt schneide oder ein geschnetzeltes zubereite, dann ist es halt leider mal der Zwiespalt. Aber bei Fleisch ist Plastik hygienischer als Holz, aber es ist immer ein Tod, den man stirbt, weil beim Plastik können sich halt in diesen Schnitten von den Messern können sich natürlich auch leichter die Bakterien und Keime sammeln. Das ist wieder wie beim Schnuller und in Plastikflaschen und so weiter. Aber das ist halt generell immer der Abwägungspunkt. Es ist halt, ein Plastikbrett ist nicht nachhaltig, es ist nicht gut für die Umwelt, es ist nicht gut für die Gesundheit, es gibt Mikroplastik ab, aber es ist viel günstiger, deswegen ist es für viele ein Kaufargument, aber langfristig gedacht ist es natürlich auch nicht hieb- und stichfest, genauso wie bei der Plastik-Babyflasche, weil ich brauche in der Zeit, wo ich ein gutes Holzbrett habe, 5 Plastikbretter, wenn ich sie alle 3 bis 4 Monate austausche, so wie man es eigentlich tun müsste, um der Keimbelastung vorzugreifen.
Da geht es gleich auch für das Spielzeug, also genauso wie beim Holz und Plastik. Es ist halt, das Holz ist nachhaltiger und langlebiger als das Plastikspielzeug.
Ja. Ja, aber da frage ich mich dann jetzt bei dem Holzspielzeug, was machst du mit dem, also was macht ihr mit dem Holzspielzeug zur Pflege? Also wie
immer mal heiß abwaschen.
Einfach fertig. Heiß abwaschen. Und wenn da so sich, ne, aber weißt du, ich denke jetzt gerade laut.
Ich tatsächlich ja, gar nichts
unbedingt.
Gemacht.
Ich auch nicht.
Du hast gar nichts gemacht?
Nee.
Ach Leute, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin hier, mir rattert nur die Uhr gerade hier im Kopf so. Okay, aber wie mache ich das jetzt? Weil klar.
Also ich finde, dieses ganze Keimding ist ja sowieso, also ne, solange es sozusagen eine gesunde Hausflora ist, das sind ja keine Krankheitserreger, ist es ja eben auch wichtig für das Mikrobiom, dass es Kontakt hat dazu. Und auf Holz, also klar sabbert ein Kind das an und das, was dann sozusagen an Speichel übrig bleibt, ist auch eine Keimgrundlage. Mhm. Aber das sind ja alles Haus- und kindereigene Bakterien. Klar, wenn ein Kind jetzt irgendwie einen Magen-Darm-Infekt hatte oder sowas, ne, dann ist das auf jeden Fall mal eine gute Idee, auch mal irgendwie.
Ja, aber mein Großer hat natürlich total viel Lego, ne? Weil
ja, klar.
Er liebt es, Lego zu spielen.
Ja, klar. Und also klar, das kenne ich auch noch von mir als Kind. In Lego, gerade wenn man da irgendwie dann auch mal, weiß ich auch nicht, Schokolade isst nebenher und so, dann gerade in diesen komischen Vertiefungen klebt das. Das habe ich immer ab und zu mal in Geschirrspüler
getan. Oder in die Waschmaschine.
Aber wie ist es bei Lego? Das...
Ja,
okay, aber Lego jetzt wann erneuern? Also wie lange darf ich das sozusagen haben?
Das ist sehr, sehr lang haltbar.
Das kannst du vererben.
Das kannst du noch in deinen, leider noch zu den ganz, ganz späteren Generationen vererben.
Achso, da ist
kannst du in die Oma- und Opa-Kiste.
Da ist die Problematik nicht so gegeben.
Weil es Hartplastik ist.
Genau. Okay, gut.
Wir haben noch so viele Themen auf dem Zettel.
Oh mein
Wir machen
Gott.
Jetzt einfach mal hier Textilien, finde ich, ist noch so ein Thema. Es ist ein Thema, wo sich Sissi besonders gut auskennt und wo sich auch Suse besonders auskennt. Deshalb halte ich mich hier mal zurück.
Ja, Textilien ist ja immer so die große Frage. Bei mir ist es sowieso, meine Kinder finden es immer sehr langweilig. Ich glaube, ein großes Thema sind ja immer die Aufdrucke auf Textilien. Gibt es bei mir nicht, weil ich sowas erstens nicht schön finde und zweitens ist es halt auch nicht besonders gut, weil da sind wir wieder beim Thema Weichmacher, ne? Also das ist ja auch immer ein großes Thema, was du hast, Suse, bei den Textilien. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir gleich nochmal klären sollten. Und dann halt war die Frage so, recyceltes Plastik in Textilien, haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was sagt ihr dazu? Und genau, also kannst du ja einfach mal so einen groben Überblick geben, was du zu Textilien so kurz sagen willst. Ich merke schon echt, wir rennen in der Zeit, weil das ist einfach ein so spannendes Thema hier mit euch.
Ich mache es ganz kurz. Anni kann sicher auch was zu den recycelten Kleidung sagen. Da hat sie sich ganz cool auch mit den Imprägnierungen gut eingefunden. Und das erlässens tief recherchiert. Ich sage jetzt mal ganz generell, ich komme ja aus der Bekleidungsbranche und die Bekleidungsbranche ist eine sehr dreckige Branche, so muss man das leider sagen. Dass ein Kleidungsstück schadstofffrei ist, haben wir in der Berufsschule damals gelernt, bedarf es an die 40 bis 43 Wäschen. Dann ist alles, was ausspülbar ist, so gut wie ausgespült. Deswegen ist Secondhand zu kaufen immer eine gute Idee.
Krass, können wir das mal kurz einmal sacken lassen? 40 Mal ja. Waschen. Also ne, wenn ihr euren Fast-Fashion-Zeugs da ein- bis zweimal wascht, so wie das ja überall steht, 40 Mal waschen, ja. Sagt Suse, bevor alles irgendwie da ausgesprungen
also ist.
Nur mal so, um das nochmal.
Dunkle Textilien, also dunkelgrau, schwarz, dunkelblau, werden natürlich viel intensiver gefärbt als helle Textilien und die sollte man auf jeden Fall, gerade wenn man auch hautempfindliche Kinder mit Neurodermitis oder anderen Hauterkrankungen hat, dreimal waschen vor dem ersten Tragen und zwar wirklich dreimal richtig waschen. Also man muss es nicht trocknen zwischendurch, aber einfach, ich mache es immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Jeans kaufe, auch wenn es Öko-Jeans sind, ich wasche sie zweimal alleine, also halt ich sammle neue Sachen, wasche sie dann zweimal alleine und dann einmal mit dem Hauptwasch, also mit den anderen Sachen mit. Und das ist auch wirklich wichtig. Jeder kennt es, wenn man eine Jeans rausholt und die riecht so komisch. Also das sollte einen schon alarmieren. Wenn die jetzt ganz besonders intensiv stinkt, das hatten wir, glaube ich, auch alle schon mal, dann würde ich die auch direkt wieder zurückgeben. Jeans sind eh so eine schwierige Sache. Und dann eben auch alle dunklen Textilien. Generell, wenn man jetzt empfindliche Kinder hat, würde ich immer auf helle Textilien gehen. Und wir persönlich versuchen bei den Kindern, also wir geben eh alles weiter, bei uns kriegt nur der Erste die Sachen neu. Die sind alle im September oder im August geboren, im Zweijahresabstand. Das heißt, wir haben da eine gute Kette. Aber wir versuchen möglichst wirklich nur BOTS-zertifizierte Bio-Baumwollklamotten oder generell Bio-Baumwolle zu kaufen. Gibt es jetzt auch bei jedem Fast-Fashion-Label eigentlich eine Linie, wo Biobaumwolle verarbeitet wird. Es wird auch immer größere Marktanteile jetzt in der Biobaumwolle weltweit im Anbau. Gibt es jetzt aktuell. Also das ist ein schnell wachsendes Business, weil die Nachfrage auch einfach so groß ist. Und ja, was gibt es generell sonst noch? Also auch bei Autositzen, Matratzen etc. pp. Da würde ich mir, wenn ich jetzt mich um eine neue Ausstattung bemühe, einfach immer die letzten Tests der Verbrauchertestinstitute anschauen, um da auf der sicheren Seite zu sein, weil da sind natürlich dann auch noch viele andere Sachen wie Schwermetalle, halogenorganische Verbindungen, übrigens auch in den Etiketten, die sollte man immer raustrennen. Da können oft halt
da lutschen die Kinder ja immer total gerne dran rum, ne? Also oder also so dieses naja, also die Etiketten auch an diesen kleinen, weiß ich nicht, kleinen Kuscheltieren oder sowas. So, das ist irgendwie immer das Erste, was die Kinder eigentlich total spannend finden. Es gibt ja auch mittlerweile sozusagen Kinderspielzeug, was so aussieht, als bestünde es nur aus kleinen Etikettenfransen. Also, weil alles, was so klein und, ne, also so zum Entdecken der Feinmotorik und so, ja, auch so spannend ist für die Kinder. Deshalb,
das also, gilt für das, was
Schlimme ist. Das Schlimme ist ja nur, dass es sozusagen vorgeschrieben ist von der, also du musst Etiketten drin haben.
Aber Sissi, bei dir zum Beispiel,
also es muss,
alles, was du jetzt führst, ist ja meistens aus Biobaumwolle respektive GOTS zertifiziert. Da sind die Etiketten bei GOTS-Zertifizierung zum Beispiel so oder so schon aus Baumwolle genäht, weil das einfach den Vorgaben entspricht.
Ja, ich weiß.
Ungebleichte Baumwolle.
Ja, ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja nur zertifizierte Kleidung, aber auch, weil wir ja selber sozusagen produzieren. Also wir sind ja sozusagen, wir produzieren ja jetzt Schlafsäcke und Schlüblis und so weiter. Und wir versuchen, also wir, was wir für uns jetzt gesagt haben, wir müssen halt diese Etiketten drin. Das ist Biobaumwolle, das Etikett und so. Aber wir haben uns zum Beispiel gegen Labels noch dran entschieden. Also weil, also nicht jetzt, da geht's eher um Müll, weil ich meine, was macht man mit einem, wenn da jetzt die Auszeichnung, du schmeißt es sofort, also das produziert, man produziert ja auch so viel Müll in der Bekleidungsindustrie. Wir haben zum Beispiel, wir haben so Kuschelhasen aus Biobaumwolle, die wir genäht haben, die kommen nicht einzeln verpackt, sondern wir haben extra so große Säcke nähen lassen, wo die halt drin sind, dass sie, wenn die verschifft werden, also wir versuchen möglichst viel Müll zu vermeiden, weil das ist ja auch der große Punkt, den man hat, aber du kommst sozusagen, weil die Etiketten stören ja sowieso, also erstmal stören sie die Kinder eigentlich immer, die eingenäht sind, aber du bist gesetzlich verpflichtet, die einzunähen. Also du kommst gar nicht da, kommt nicht drum herum.
Nagelschere und abschnippeln.
Ja, genau. Es wäre natürlich viele gesetzliche Vorgaben, gerade auch wenn ihr kennt alle diese Etiketten, die jetzt auch bei den Discountern drin sind, wo immer drin steht, dass es Brandgefahr herrscht, wenn man es zu nah an die Feuerquelle bringt, was ja eigentlich total unnötig ist. Aber in gewissen Ländern ist es halt Vorgabe und die Fast-Fashion-Labels können jetzt nicht für jeden Markt extra nähen. Die nähen halt einmal für alle und dann kriegt halt das Land mit der Vorgabe das Gleiche wie das, wo die Vorgabe nicht herrscht. Aber um das noch abzukürzen, was wichtig ist, ist eben klebrige und glatte Aufdrucke zu vermeiden, vor allem diese großflächigen. Da gibt es einen Unterschied zwischen Siebdrucken und aufgeklebten Drucken. Vor allem alles, was wappig ist und komisch riecht, würde ich schon mal generell meiden. Und das geht auch wieder um Weichmacher.
Und was so zusammenklebt, wenn du es rauflegst.
Und da gebe ich jetzt zu Anni, weil das ist nämlich ganz interessant mit den Imprägnierungen und mit den ganzen Regenkleidungsgeschichten und so weiter. Da war Anni ganz tief im Thema.
Und recycelten Materialien, da bin ich jetzt gespannt, was du erzählst,
Anni. Imprägniert, nicht recycelt, das ist ja nochmal was ganz anderes. Es gibt diese Regenkleidung, die ist zum Beispiel imprägniert, damit das Wasser abperlt, oder gerade auch die Winterkleidung oder Regenkleidung. Da stecken nämlich auch Weichmacher drin in den Imprägnierungen, aber es haben schon sehr viele Hersteller umgestellt auf diese weichmacherfreien Imprägnierungen, also auch diese typischen Discounter, die bieten jetzt immer mehr die Regenhosen und sowas an, die auch wirklich
mit sicheren. Wo erkenne ich das? Woran erkenne ich das? Also
da steht dann drauf, ist imprägniert mit so und so. Und da gibt es ja verschiedene Verfahren, wie die imprägniert werden können.
Viele fangen mit Bio an.
Also alles, was toll ist, schreiben die natürlich ganz dick drauf, oder was sie denken, was toll ist, oder was sich für den Verbraucher toll anhört. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Also diese Deklarationspflichten sozusagen, von denen du eben schon mit dem Label irgendwie gesprochen hast, da wird ja auch natürlich viel Greenwashing betrieben, und dann framet man das irgendwie als besonders super, und es ist irgendwie, hört sich
aber das
auch
tatsächlich
dann manchmal
so. Also dieses Counter hat.
Ja, ich wollte das jetzt gar nicht, genau. Ich wollte jetzt gar nicht grundsätzlich draufhauen, aber ja. Genau. Also einfach die Frage, ne, woran sieht man das, wenn irgendwas besonders bio oder toll ist, wird der Hersteller das als Produktvorteil ganz fett draufschreiben?
Also gerade bei Matsch- und Regenklamotten gibt es natürlich die Porsches in Anführungsstrichen. Die sind dann mit Biobaumwolle ganz eng gewebt und dann imprägniert mit natürlichen Wachsen, und wir haben da auch jeweils eine, drei Größen, eine Hose, die zirkuliert und im Umlauf ist. Bei uns lohnt sich die Anschaffung, weil es eben aufgetragen wird von zwei weiteren Jungs. Aber es ist einfach wirklich eine Preisfrage. Also wir reden da wirklich von 100 € Unterschied zwischen, was Anni angesprochen hat.
Ich weiß genau, von welcher Hose du sprichst.
Discounter und
die super
der Luxusversion. Aber das ist halt immer eine Abwägungssache. Im Kindergarten ist es natürlich schon fast schade drum, aber sie erfüllt ihren Zweck. Und es geht eben auch alles in natürlichen Materialien. Das wollte ich damit noch ausbringen.
Ja, und im Kindergarten tragen die Kinder das ja nicht weniger am Körper. Also man sieht es nur nicht. Also das ist ja dann eher so ein Ding, dass man die dann hübscher findet, aber nicht, dass, also dem Kind, also wo das Kind die trägt, ist ja quasi für die Also, weißt du, wie ich meine? Also, so, da ist es ja dem Kind, egal wo es
trägt, das ist nur Eltern. Ja, da geht es eher quasi um den Gebrauch, weil, also, wenn meine aus dem Kindergarten kommen, ich weiß nicht, was die da immer machen, aber die schauen wirklich aus, als würden sie von oben bis unten im Strand gewälzt haben. Die sind wie so panierte Schnitzel. Der Sand, der fällt noch am Abend bei der Dusche aus dem Hosenaufschlag raus. Da haben wir quasi spezielle Kindergarten-Matschhosen, bei denen alles wurscht ist. Und die schönen Matschhosen, die sind dann eher für den Alltagsgebrauch. Also Kindergarten ist bei uns mal Sonderstellung.
Nee, ich habe das nur deshalb gefragt, weil das ja sozusagen, also klar, das ist für die Anwendung und für das Waschen und so ein Thema, aber man kauft ja die Klamotten, damit das Kind so wenig wie möglich Kontakt hat mit diesen Ausrüsterstoffen. Und da ist es ja quasi wurscht, also wenn dann ein Kind einen halben Tag im Kindergarten ist und da dann, ich sag jetzt mal, also so ist es nicht bei dir, aber ne, das ist ja so eine häufige Idee, oder kann das die billigen Sachen aus dem Discounter anhaben, die dann irgendwas ausdünsten oder so, das ist ja dann kein Vorteil für das Kind, das meinte ich einfach.
Aber da ist man tatsächlich eigentlich schon mit den ganzen üblichen Verdächtigen, die alle im August anfangen, panisch aufzusuchen, umhelfen. Da ist man schon gut beraten. Also, oder, Anni? Also, deine Recherche hat da eigentlich auch ergeben, die sind ja alle durch die Bank zu empfehlen, oder? So die Klassiker.
Ja, also alle. Man bekommt sie überall mittlerweile, Gott sei Dank.
Naja, die haben das jetzt gerade in den letzten Jahren extrem umgestellt, ne? Ja, also da hat sich schon was getan. Also zu, gerade was die Regenkleidung, also die ganzen Matschhosen angeht, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Also das ist jetzt, würde ich, ne, wenn du jetzt, also ich war jetzt auch gerade wieder Orderphase, ne, und das ist die erste Frage immer, nee, ist alles zertifiziert und aber das war vor ein paar Jahren einfach noch nicht so. Das hat sich jetzt schon eigentlich wirklich was getan. Und natürlich gibt es da den Unterschied. Ich glaube, die Matschhose, von der wir da beide gerade reden, das ist einfach auch toll, wenn man sehr viel Naturmaterialien trägt. Ne? Wenn man sehr viel Wolle trägt, ist die einfach, weil sie sehr atmungsaktiv ist, einfach auch super. Aber das ist natürlich immer nur, dass glaube ich, einfach die, die uns jetzt hier zuhören, wissen, dass es die viel günstiger und wenn sie zertifiziert sind, dass man da auch nichts falsch macht. Ne? Also ja. Man muss jetzt keine Matschhose für 120 Euro kaufen. Nee. Bei den Klamotten, so, das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut zusammengefasst, ne? Also vor allen Dingen auch von den Farben und jetzt von der Regenkleidung. Aber was ist denn, was sagst du denn, Anni, zu recycelten Plastik? Ist ja auch einfach jetzt gerade, ne? Das wurde ja jetzt auch gerade mal.
Ja.
Klamotte ist aus recycelten, also.
Aus Wasserflaschen, aus Fischernetzen.
Genau.
Das ist halt auch immer so zwiespalt. Ich habe da eigentlich gar nicht groß Meinung, weil du hast halt auf der einen Seite die Nachhaltigkeit, dass man, wenn man irgendwie Kunststoffkleidung kauft, dass man es dann wenigstens recycelt nimmt. Dann gibt es natürlich die anderen Sachen, die sagen, oh, die wir recyceln können. Natürlich Schadstoffe sein von dem, was es vorher war. Ja, es ist schwierig. Also wir gucken immer drauf, dass wir auch gebrauchte Kleider kaufen und die meistens auch aus Baumwolle sind oder aus Modal gibt es ja, also es gibt ja auch die neuartigen Stoffe wie Tencel oder Modal, die jetzt dazugekommen sind.
Ja, was sagst du dazu?
Die sind gut. Also das sind so ein Zwischending aus künstlich und natürlich, weil sie aus Bambus oder aus anderen Holzfasern sind und dann chemisch behandelt werden und dann zur Kunststofffaser werden. Aber sie sind nicht Kunststoff in dem Sinn, sondern sie sind einfach nur künstlich behandelt worden.
Viskose reloaded, genau. So ein bisschen.
Ja, genau.
Aber ich find, Modal, das ist so diese Naturfasern, ja, die behandelt wurden.
Wir hatten ja eben schon kurz das Thema, bei einigen Sachen lässt sich das ja nicht ganz so vermeiden, auch sozusagen Kunststoff in den Klamotten zu haben. Also gerade was die Sachen gibt, ne? Also wenn wir jetzt so an Skifahren, Winterbereich denken, da ist es ja schon einfach ein bisschen schwieriger, komplett auf natürlich, also auf gute Materialien, also.
Oder reinpinkeln. Stichwort PUL, also Stoffwindeln über Hosen.
Ah ja, das ist auch nochmal, stimmt, ja genau. Weil das ist halt einfach ein, ne, also jeder, der mich jetzt schon kennt, der weiß halt, ne, also ich habe, also Polyester kannst du mich mit jagen, aber es gibt natürlich Skianzüge, da ist Polyester mit drin, ne? Also da kannst du halt nicht. ja. das komplett umgehen. Aber ich würde zum Beispiel bei einer Funktionsunterwäsche unter den Skisachen habe ich immer nur Merino-Wolle. Also das ist für mich, also da habe ich dann nicht so diese, gibt's ja auch eine Plastikfunktionswärme.
Thermo-Klamotten.
Thermo, ne? Also, aber komplett darauf zu verzichten ist halt auch nicht möglich, ne? Also deshalb ist es auch immer so ein bisschen schwierig und gerade ist bei uns vier, die auch in der, sozusagen in der Schusslinie stehen, ne? Wenn dann mal, dann heißt es dann aber da hast du das, also ne? Gewisse Sachen kann man ja nicht hundertprozentig umgehen.
Ja, und das ist auch die Frage, ob das das Ziel ist. Nee. Also für mich ist es das nicht. Nee. Also ne, man weiß Dinge und verhält sich entsprechend. Aber also mit Dogma habe ich sowieso immer ein Problem. Aber wollen wir noch mal kurz zu PUL, also ja. zu der Faser, die in vielen Überhosen, Windeln, wenn man jetzt mit Stoff wickelt, kurz darauf noch mal, habt ihr dazu noch einen Satz?
Ich glaube, fünf
also,
Sätze.
Nee, Anni kann was zu den Wegwerfwindeln sagen. Da ist sie voll im Thema. Das war ja auch auf der Frage. Ich gehe ganz kurz auf diese Überhöschen ein. Es gibt ja im Endeffekt, soweit ich weiß, ich habe selbst nicht mit Stoff gewickelt. Das war einfach aufgrund der kurzen Abstände meiner Kinder für mich zeitlich nicht machbar. Das ist auch einer der Bereiche, wo ich immer wieder gefragt werde, wieso ich in vielerlei Hinsicht so sehr drauf achte, aber da dann gar nicht. Aber ich habe mich quasi mit dem bestmöglichen Kompromiss abgefunden und das waren wirklich tolle oder sind immer noch sehr tolle Windeln. Wir haben immer noch ein Wickelkind. Aber es ist so, es gibt zwei verschiedene Formen. Man kann zum einen Wolle imprägniert als Überhöschen nehmen und dann eben diese PLU-Höschen. Und Plastik ist Plastik und die geben auch beim Waschen Mikroplastik ab. Und wenn man jetzt da ganz naturnah sein möchte, dann muss man eben auf die Wolle gehen. Weil es gibt, glaube ich, sehr wenig PLU, was auch wirklich nach Ökotex-Standard zertifiziert ist, beziehungsweise es gibt es auf jeden Fall und es gibt es auch mittlerweile vermehrt, aber es ist halt Kunststoff und Kunststoff ist Kunststoff. Und ich denke, das ist halt, wenn man jetzt gerade aus diesem Aspekt die Wegwerfwindeln meiden möchte, ja, so ein bisschen Doppelmoral, weil es ist dann trotzdem das Plastik, klar, das verwendet man immer wieder, aber es gibt halt auch Mikroplastik ans Wasser bei jedem Waschvorgang und ja, Kunststoff.
Ich hatte immer Wollüberhosen. Mhm. Also damals gab es auch nur Wolle. Und ich fand das auch, also ne, um jetzt sozusagen den Convenience-Aspekt nochmal so, man lüftet die und hin und wieder wäscht man die mal. Aber ich habe da nichts vermisst. Also für mich war es voll okay. Also die sind halt dünner, ne? Die
ja, aber du hast ja wahrscheinlich auch Bindewindeln genommen, ne? Diese klassischen Bindewindeln. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass
na klar,
es
diese
halt
All-in-One-Dinger.
All-in-One, um das halt einfach auch noch attraktiver zu machen und einfacher, ne? Weil so eine Bindewindel zu wickeln, ist halt auch nicht so einfach, ne? Also
naja, come on.
Also Karin, ja klar, wenn du...
Man macht das dreimal und dann, also das ist so ähnlich wie mit dem Tragetuch, sagen auch immer alle, oh Gott, ist das kompliziert. Und dann macht man das dreimal, dann ist das doch irgendwie kein... Es ist, ja, es ist einfach vielleicht der Oldschool-Weg, aber ich fand es...
Naja, du musst einfach schon auch sehr sicher sein, indem du eine Bindewindel machst, weil du musst festwickeln können, du musst auch die, du musst dich das trauen können, so ein Neugeborenes so anzufassen und das zu schichten und das ist natürlich in diesen All-in-One einfacher, da ist ja dann auch so ein Druckknopf drauf und dann musst du das halt nicht so, ne, du, das ist auch anstrengend mit einer Bindewindel, musst die Spannung halten und so, also ich glaube, wenn man da nicht so sehr, da muss man schon einfach auch, ja, da muss man...
Ich glaube, ihr könnt das alle. Rocket Science ist das nicht. Aber klar. Also das meine ich mehr mit convenient. Also im Sinne von, es sieht einfacher aus und dann ist der Grill und dann gibt es so niedliche Aufdrucke mit kleinen Autos und kleinen Mondraketen und was nicht alles.
Ja, das finde ich immer so, das sieht ja eh kein Mensch. Aber ich glaube, was auch noch ein, warum das da ist, dass der Po nicht mehr ganz so dick ist, ne? Also
das stimmt,
das
genau.
Ist halt
also
auch
dann
beim
passen einige Klamotten nicht so gut, sondern man braucht dann wirklich Baggy-Style und so, weil der Windelpopo, was für die Hüfte natürlich super ist, ne? Für die ausreichende Hüfte. Aber wir kommen jetzt hier vom Hülschen auf Stöckchen.
Okay, aber das ist einfach, das ist einfach im Hinterkopf zu behalten bei den neuen sozusagen Windelsystemen, die auf die du wiederverwenden kannst, versus jetzt kommt Anni zum Thema der Wegwerfwindel, ne? Ja. Also das ist jetzt...
Ja, ist auch immer
das wünschen sich sowieso
Thema.
Alle ein Windelthema, glaube ich.
Bitte mach mal einen Windelcheck, sagen Sie mal alle. Es ist schwer, weil zum einen bestehen natürlich die Windeln alle aus alu-basiertem Kunststoff. Das haben sie natürlich alle gleich. dann gibt es ja nicht noch große Inhaltsstoffe, die man angeben muss, mit Ausnahme von den Herstellern, die ihre Innenseite noch mit Paraffin bekleiden, warum sie das auch immer tun.
Ja, das frage ich mich auch, warum sie das machen. Also ist mir einfach ein Rätsel.
Eine Lotion in der Windel.
Also zumindest der Grund, das ist wirklich aus Erdöl. Also das ist, Erdöl wird gewonnen aus der Erde, dieses schwarze, tropfende Zeug, was mal früher irgendwelche Dinosaurier waren, aus tief der Erde, wird gewonnen, wird erhitzt und dann wird das abgetrennt in Benzin, in Heizöl, in Kraftstoffe und ganz unten bleibt dann das Paraffin übrig, was dann als Lotion in die Windeln kommt.
Ja, und nur, dass ihr wisst, was ihr da habt.
Und es ist meistens auch eine Marke, die dann auch gleich schon im Krankenhaus bereit liegt, was natürlich die Krankenhäuser immer schön in Kooperation mit dem Hersteller haben, dass die frisch gebackenen Eltern auch gleich drauf fixiert werden. Das ist die Windel.
Fuß in der Tür im Branding.
Ja, ist halt einfach auch das Synonym für Windel, ne? Also ich meine, das ist wie mit dem Lippenpflegestift, man benutzt.
Und den Taschentüchern.
Und den Taschentüchern, ja. Das ist halt einfach, das verbindet, oder mit der Babyschale, da gibt es halt auch,
ich habe es auch schon mindestens einmal in dieser Folge gesagt.
Lippenpflegestift ist aber die gleiche Problematik wie bei der Windel, da schließt sich der Kreis.
Ja, genau, also es ist halt, ne, aber es, das ist aber bei, um, bei den Taschentüchern, die man fürs, da ist, da gibt es auch welche mit.
Ja. Also er kennt es auch, also das muss angegeben werden tatsächlich. Also wenn ihr jetzt auf die Homepage von der Drogerie geht und diese Windelmarken untersucht, dann steht da auch bei den Inhaltsstoffen Paraffinum, Liquidum oder Vaseline oder das ist alles dann das Gleiche, das steht dann dort.
Aber ich habe den Eindruck, dass da tatsächlich mittlerweile schon, vielleicht auch, weil Andi und ich uns natürlich in so einem speziellen Kosmos hier bewegen, aber ich habe schon das Gefühl, Andi, oder, dass da ein großes Umdenken stattgefunden hat. Also die Leute sind viel bewusster, was das Thema betrifft, glaube ich.
Ja.
Ja. Okay, apropos Popo, eins machen wir noch und dann müssen wir leider schon zum Schluss kommen. Po-Creme, Feuchttücher, das ist nochmal ein wichtiges Thema für Anni.
Genau, also wunde Popos können viele Ursachen haben. Zum einen die Feuchttücher, die Windeln, wie ihr jetzt gehört habt, können auch natürlich Teil sein, oder die Creme. Also sind so immer, man muss dann Ausschlussverfahren, was gibt natürlich auch noch viele andere, was ich nicht habe, was ich auch nicht darf, weil ich kein Arzt oder Ärztin bin, was dann noch zugrunde liegen kann. Aber man sollte eben Feuchttücher, Windeln und Po-Creme nicht ausschließen, dass das ein Verursacher für den Po ist.
Das ist auch immer das, was wir natürlich checken, ne? Also die Windel erstmal und wir empfehlen ja auch zu Hause keine Feuchttücher und aber das ist auch, was wir aus dem täglichen Hebammen.
Ja. Vor allen Dingen, weil es ja auch Sachen sind, die man eigentlich anwendet, damit das Kind eben nicht wund wird. Ja. Also sowohl die Wegwerfwindel im Sinne von, dann, ne, also obwohl sie nass sind, sind sie schön trocken, dann irgendwie noch eine Cremelotion, irgendwas obendrauf und dann die Feuchttücher, weil besonders sanft, I don't know. Und das
oder 99% Auslöser.
Auslöser sein können von Wundsein. Genau, da gibt es ja diese eine Marke mit dem 99% Wasser, also mindestens eine Marke, also zumindest eine, die mir gleich einfällt. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Also in der Chemie ist 1% sehr viel. Wenn da es draufsteht, es besteht aus 99% Wasser, können diese 1% alles auslösen, was man sich vorstellen kann. Wichtig ist, dass man halt darauf achtet, dass sie wirklich keine Duftstoffe drin haben. Das sind so die ersten Auslöser, die Hautreaktionen machen können. Also Duftstoffe sind zu keiner Zeit, egal in welcher Kosmetik, irgendwie hilfreich oder nötig. Das dient eigentlich nur unserem, auch bei der Kleidung, beim Waschmittel. Saubere Kleidung riecht gut, ist auch in ihrem Gedanke. Also nur weil die Kleidung jetzt gut riecht, ist sie nicht sauber. Und so ist es auch mit den Feuchttüchern, nur weil sie jetzt gut riechen, ist es auch gut für die Haut.
Ja, also viele kosmetische Rohstoffe haben ja auch einen Eigengeruch, der dann erstmal als merkwürdig wahrgenommen wird. Und dann ist es auch so ein Verbraucherding, dass man sagt, das riecht ja komisch. Und selbst sozusagen Sachen, die neutral oder medizinisch oder sowas riechen, sind beduftet, ne? Aber das ist wirklich eben unsere Nase.
Dass wenn es ein neutrales Produkt gibt, was ich empfehle, sage ich, die riechen aber irgendwie ganz, ganz seltsam. Sage ich, das ist halt nur so, wenn da halt keine Duftstoffe drüber liegen. Und was vielleicht auch gut so ist, dass man sich da auch ein bisschen, das mal anpasst, dass man da nicht so viel Duftstoffe hat. Es gibt über 3000 Duftstoffe, das wissen auch viele nicht. Und davon müssen tatsächlich wirklich nur 26 deklariert werden.
Also die wirklich hoch 3000 Duftstoffe und 26 müssen nur deklariert werden?
Wow. Wenn natürlich einer
also nicht einzeln, ne? Genau, also sie müssen schon deklariert werden, glaube ich, als Duftstoff, aber nicht ausgewiesen, welche das sind.
Genau, das steht dann als Parfüm. Also wenn von den anderen nicht 26 Duftstoffen drin sind, dann steht das, erkennt man das in der Inhaltsstoffliste als Parfüm. Oder wenn ein deklarierungspflichtiger Duftstoff unter dem Grenzwert drin ist, dann ist das auch Parfüm. Also ist dann zusammengefasst. Und alle anderen 26 stehen dann meistens ganz am Schluss von der Inhaltsstoffliste. Also Linalool kennt man zum Beispiel, ist ganz häufig drin. Das können so die ersten.
Sind ja auch Bestandteile von ätherischen Ölen, ne? Also es,
genau, auch gerade bei der Naturkosmetik hat man es natürlich immer meistens automatisch mit drin, weil wenn man da die Öle extrahiert, da sind dann auch Duftstoffe mit dabei. Deswegen ist manchmal, muss man einfach gucken, was man da hat, dass man dann drauf auf irgendwas wechselt, was wirklich gar keine Duftstoffe hat. Wenn da jetzt vorne drauf steht sensitiv, heißt das nicht auch automatisch, dass da kein Parfüm oder Duftstoffe drin ist. Also es ist auch kein geschützter Begriff. Also jeder darf sensitiv draufschreiben, wenn er Lust und Laune hat. Also da lohnt sich wirklich einmal hinten drauf zu gucken, ob da Parfüm oder ich kann euch auch eine Liste zukommen lassen mit den Duftstoffen, wie man die erkennt.
Bei den Feuchttüchern ist die Konservierung ja auch ein Thema, ne? Wenn man sich jetzt irgendwie fragt, hey, wieso tun die da überhaupt was anderes rein, als einen Zellstoff feucht zu machen? Die würden halt vergammeln in der Packung, ne? Wenn man
genau,
die
das ist auch wieder das Abwägen, was man braucht. Also es ist so wenig wie möglich, so wenig wie nötig. Also das ist, manche brauchen das auch. So ein Feuchttücher, die nimmt man auch mal mit nach unter auf den Spielplatz oder dann liegen die in der Tasche rum, in der Wickeltasche. Und dann können viele froh sein, wenn da ein bisschen Konservierungsmittel drin sind, dass dann nicht die Bakterien überhand nehmen, weil das wäre genauso bedenklich für Kinderpopo, wenn sich da natürlich Pilze oder Bakterien ansammeln. Ja. Deswegen ein bisschen Konservierungsmittel ist gar nicht so schlecht.
Und das sind ja auch, glaube ich, also wenn man jetzt 99% Wasser nochmal nimmt, das übrige Prozent ist ja zum Beispiel irgendein Grapefruit-Extrakt oder so, ne, wo man dann einfach weiß, okay, es ist einfach ein konservierendes, aber dennoch in Anführungsstrichen natürliches Mittel, ja. So.
Ich glaube, da kommt es ja auch nochmal darauf an, du hast auch einen großen Test zu Feuchttüchern gemacht auf das, das Tuch an sich, ne? Also wir reden nicht nur über den Inhalt des Wassers und der Konservierungsstoffes, der da drin ist, sondern halt auch noch, aus was besteht das Tuch, und da gibt es ja auch Unterschiede, wie das Tuch sich also verhält. Also es wäre toll, wenn du uns die Liste für die Duftstoffe noch in die Shownotes packen. Ansonsten im Feuchttücher-Test verweisen wir auf dein tolles Highlight. Das ist wirklich super. Genau, da müsste man einfach, muss man auch drauf achten. Aber was man abschließend auch immer dazu sagen kann, die beste Winde ist keine Winde, ne? Also ich meine, dass ihr viel Zeit einfach auch damit verbringt, dass das Baby einfach mal ohne Winde ausstrampelt und zu Hause einfach auf Wasser und einen Waschlappen zurückgreift. Und generell waschen ist sowieso das Beste. Und da dann aber einfach gucken, wenn es gibt auch Windelsorten sozusagen, dass man dann wechselt. Also einige Kinder haben so empfindliche Haut, die reagieren einfach super schnell. Und dass man da dann einfach auch mal guckt. Ja. Und oft sind ja auch die Marken der Eigenmarken richtig gut.
Genau, auch bei der Popo-Creme oder bei der Wundschutz-Creme. Also da sind die ganzen Drogerie-Eigenmarken ganz gut aufgestellt, was das angeht.
Ja.
Gut.
Weiß ja nicht, wie das Wetter bei euch heute ist. Heute ist in Berlin, zeigt sich mal nicht in seinen vielen Grauschichten, sondern mal mit Sonne. Und ich glaube, ein abschließendes Thema hätte ich gerne noch, was uns jetzt hier auch immer gefragt wird, dass wir da auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, bevor wir dann leider unsere Podcast-Folge schon schließen können. Ich glaube, wir könnten hier, bei mir sind so viele Sachen noch auf der Liste, aber ist das Thema bei Sonnencreme unter ein Jahr, also die Babys, was macht man da? Weil das ist ja wirklich, das fängt jetzt wieder an, die Sonne kommt raus, die ersten fahren vielleicht auch schon in den Urlaub. Und da ist ja dann die große Frage immer, was machen wir mit den Babys und mit der Pflege,
Anni,
der Sonnenpflege oder generell zur Sonne und Babys. Deshalb würde ich da gerne nochmal an euch abgeben.
Anni hat ja da einen riesen Test dazu gemacht und ich denke, das ist eins unserer meistgefragtesten Themen um diese Jahreszeit. Wir haben da auch schon öfter live dazu gemacht und da könnt ihr in unseren Highlights wirklich Unmengen Infos dazu finden. Anni hat einen Megatest dazu gemacht und ganz generell für alle, die jetzt wahrscheinlich eure Hörer mit kleinen Babys, da ist es so, dass man zum einen immer davon aus, also erstmal gucken sollte, wie ist der UV-Index. Alles über 3 ist schon mal wichtig zu schützen. Und das gibt ja verschiedene Arten von Schutz. Man kann durch Kleidung schützen, man kann manuell schützen durch Schatten und man kann dann eben in letzter Instanz durch Creme schützen. Bei Kindern unter 1 ist es eben empfohlen, weil die Haut 5-mal dünner ist als von Erwachsenen, dass man, und die natürlich dann auch empfänglicher für Schadstoffe ist, dass man halt nur im äußersten Notfall auf die Creme zurückgreift. Es gibt den Unterschied zwischen hormonell wirksamen Filtern und mineralischen Filtern. Es bietet sich an, mineralische Filter zu nehmen in dem Alter. Und ja, sonst einfach durch Hut mit breiter Krempe, Kleidung, helle, luftige Kleidung am besten und im Schatten. Und dann ist es schon die halbe Miete. Und dann wirklich nur, wenn man nur noch in der prallen Sonne sitzen kann und keine UV-Kleidung oder schützende Kleidung anhaben kann, dann eben oder in hochalpinen Lagen auf die Sonnencreme zurückgreifen.
Darf ich kurz korrigieren?
Ja.
Also es ist nicht der Unterschied zwischen mineralisch und hormonell wirksam. Also es gibt auch in Anführungszeichen chemische, also organische UV-Filter, die nicht hormonell wirksam sind.
Stimmt.
Also es gibt 20 UV-Filter, die mittlerweile auf dem Markt sind. Und die werden schon abgelöst, die guten, die nicht hormonell wirksam sind, von denen, die hormonell wirksam sind. Also gerade die Octocrylene und die Humosalate, die werden jetzt stückweise, denke ich, aus dem Sortiment genommen.
Werden auch in vielen Ländern mittlerweile
verboten. Das ist dann auch dran.
Ja. Weil es Korallen schädigt.
Und da kommen wir wieder zu dem Thema, bei der UV-Kleidung sind wir auch wieder bei Funktionskleidung.
Ja.
Ne? Also das ist ja auch wieder keine natürlichen Materialien.
Habt ihr auch ein Highlight zu, ahne ich?
Ja, dieses Thema ist
UV-Klamotten
sehr umfassend.
Selbstverständlich. So. Also ihr merkt, diese Folge ist nur ein kleiner Einstieg in ein hochkomplexes Thema, was es alles so gibt, was man sozusagen an Stoffen, die einem begegnen, auf der Haut.
Ja, ich glaube, bei der Sonne kann man es einfach auch so ein bisschen einfach, haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, machen, wie es einfach in den südlichen europäischen Ländern, da wird einfach ganz klar Siesta gemacht und Babys im ersten Lebensjahr ist einfach so, Creme so wenig wie möglich, aber einfach aus der Sonne raushalten, morgens raus, abends raus und diese Hochphase der Sonneneinstrahlung einfach sie komplett zu schützen.
Ja,
ne?
Und man muss mit einem Baby vielleicht auch nicht unbedingt auf die Südhalbkugel oder in die Tropen verreisen. Also auch das sind ja so, oder ne, Skiurlaub mit kleinen Babys.
Na, was gibt aber
so die
Situation?
Sorry. Mom-Bashing hier, Ed ist best. Ich war im Skiurlaub mit kleinem Baby, Baby war aber nicht auf dem Berg. Afrika.
Ist gut,
ich sag nichts mehr. Na, es gibt wirklich auch Situationen, wie wenn man 2 Kinder hat und dann, keine Ahnung, der Kindergarten mal um 12:30 zumacht und man dann halt mit Baby losziehen muss, um das Kind abzuholen.
Ja,
und dann
voll klar.
Kann man jetzt nicht irgendwie durch Tunnel zum Kindergarten krabbeln. Da
nee, das
machen wir
nicht.
Das
ja.
ist halt
ja,
ein
das
Aufwand, dass man halt, es geht halt manchmal einfach nicht, das zu vermeiden.
Man muss ja auch dazu sagen,
ja,
mittlerweile,
klar, aber ich meine nur,
Entschuldigung, sind ja
nee,
Kinder
du,
wegen
nee, fang,
und,
fang an.
Die ganzen Maxikosi etc. pp., die sind ja alle schon mit UV-50 Schutz ausgestattet. Ja. Und Schatten ist aber auch nicht gleich Schatten. Also ein Schatten unterm Schirm, der ist nicht dicht, ja. Der hat Streustrahlung, die reflektiert vom Sand, vom Meer, vom Wasser, von Fenstern, von Scheiben. Also man muss schon schauen, wenn man ein Kind mal nackig, was ja herrlich ist im Sommer bei warmen Temperaturen, strampeln lassen will, dann muss es halt ein wirklich dichter Schatten sein. Und das ist halt, wenn das nicht vermeidbar ist, dann muss man es eincremen, weil die Haut genauso empfänglich wie für schädliche Chemikalien in der Creme ist, die natürlich auch für UV-Strahlung. Und das Hautkrebsrisiko wird, und das muss man einfach so deutlich sagen, durch jeden Sonnenbrand in der Kindheit erhöht. Und da zählt schon eine kleine Rötung dazu.
Ja.
Muss nicht also mal eine Rötung sein, es kann auch schon vorher zu Schäden kommen. Das ist ja dieses gefährlich an UV-Strahlung.
Oh, wow, wow, wow. Was für ein. Also ihr merkt schon, das ist keine Folge fürs leichte Gemüt hier. Oh mein Gott. Es ist ein grober Überblick für euch. Ich glaube, gerade für die, die ihr erstes Kind vielleicht gerade kriegen oder bekommen haben, die denken so, oh ja, ja, jetzt muss ich hier so.
Genau,
ne?
Wir sind jetzt erstmal 3 Tage mit euren Heilern.
Aber uns ging es ja auch nicht anders.
Da wächst man rein.
Sonst gäbe es uns, glaube ich, gar nicht. Genau, sonst gäbe Susi und mich gar nicht auf Instagram, wenn wir nicht auch ein Kind gekriegt hätten und wenn wir nicht auch an dem Punkt standen und uns so Gedanken gemacht hätten.
Sonst gäbe es uns gar nicht, uns Menschen auf der Welt, wenn wir sofort dran sterben würden.
Ja, genau.
Vielleicht können wir diesen Spagat irgendwie an der Stelle nochmal so zusammenbringen.
Ja.
Gut, ihr Lieben, tausend Dank.
Ja, tausend Dank für eure Antworten. Wie gesagt, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich durch eure Highlights in den nächsten Tagen damit beschäftigt sein. Wie auch ich auch solche. Ich rufe auch ganz oft Suse an und sage, boah, hast du mal das in deinem Highlights? Was muss ich nochmal eingeben? Ich will nochmal nachlesen. So. Also auch wir sind sehr dankbar für eure Arbeit. Es war schön, mit euch zu sprechen. Wir müssen jetzt leider hier den Kreis schließen. Und
obwohl wir noch 80.000 Fragen auf dem Zettel haben, aber die können wir jetzt nicht mehr alle beantworten.
Genau. Von daher vielen Dank. Ihr seht mich hier gerade gar nicht. Hier vielen Dank aus meiner Ecke hier hinten. Und wir danken euch für euch da draußen, dass ihr zugehört habt und wünschen euch allen jetzt noch eine schöne Woche und ganz liebe Grüße in die Nähe von Karlsruhe und ganz liebe Grüße in die Nähe von
München. Macht's ganz gut, ihr Lieben. Tausend Dank und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss. War eine krasse Folge. Ne? Das ist immer Wahnsinn, wenn man darüber redet, wenn diese ganzen Sachen nochmal analysiert. Also ich glaube, euch raucht der Kopf, ne? Genauso wie uns. Karin und ich saßen ja auch die ganze Zeit immer so gegenüber so, aha, okay, gut. So, natürlich wussten wir schon ganz viel, weil wir uns natürlich mit den beiden auch sehr viel beschäftigen und so weiter. Aber trotzdem ist es halt einfach so ein komplexes Thema, also komplexe Themen. Deshalb, wir wissen, wie ihr euch fühlt. Ich hoffe nicht, dass ihr euch jetzt gleich, ihr müsst nicht das alles auf den Kopf stellen. Ihr könnt ganz viele Dinge, wie wir schon immer erwähnt haben, nachlesen, weil wir das gar nicht so intensiv jetzt hier heute aufbereiten. Dann wäre dieser Podcast 5 Stunden lang. Aber dass ihr wirklich einfach die Profile in unseren Shownotes anguckt und dann euch die gewissen Themen, die ihr für euch braucht, einfach rauszieht, ne?
Genau.
Also von daher möchten wir uns nochmal von euch verabschieden und uns freuen auf die nächste Woche, wünschen euch eine gute Woche und bleibt ganz cool. Wie gesagt, wenn man so ein paar Sachen ändert, dann kann man schon ganz viel erreichen und wenn man das weiß, aber ihr müsst jetzt nicht euer komplettes Haus umbauen.
Umbauen, ausziehen, neu bauen.
Genau.
Macht's ganz gut, ihr Lieben.
Ganz liebe Grüße von uns. Eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.